Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Montagabend, 19 Uhr, das heißt höchste Eisenbahn für die Footballerei. Wir kennen keine Offseason, genauso wie ihr auch nicht. Das freut uns sehr, dass wir auch weiterhin die Montagabende zusammen verbringen. Ich sitze hier im Moment tatsächlich alleine. Daniel sollte da jetzt sitzen, aber jetzt hat es auch Hamburg erwischt. Wir haben einen kleinen Schneesturm bekommen heute Nachmittag, damit können wir Hamburger nicht umgehen. Das heißt, Daniel sitzt noch im Auto, er quält sich hierher, kommt ein bisschen später. Ganz alleine bin ich aber zum Glück nicht, weil Remo ist da. Moin, Remo.
Moin, Schneechaos, die Footballerei-Schneechaos-Folge.
Die Schneeballerei, so sieht's nämlich aus. Ihr habt das ja schon hinter euch, ihr hattet das, glaube ich, letzte Woche, ne?
Genau, letzte Woche, Anfang der Woche. Bei uns waren jetzt, hatte ich auch ewig nicht mehr gefühlt, jetzt knapp 2 Wochen minus 10 Grad nachts und auch tagsüber minus 8 Grad. Und ich war seit 3 Jahren zum ersten Mal wieder auf einem See. Oh, und dann geil. Kam die Polizei mit Hubschrauber und hat alle runter. Hat kurz über dem See gehalten und meinte, alle runter vom Eis, noch nicht freigegeben. In der ganzen Zeit, in der ich auf der Welt bin, wurde in Berlin noch nie ein See freigegeben. Und trotzdem habe ich da jedes Jahr Eishockey drauf gespielt. Ich weiß nicht. Ja. Aber wurde nicht freigegeben dieses Jahr.
Das war in Hamburg tatsächlich auch so. Also auch hier wurde auf Seen gegangen und auch hier wurde von Seen wieder herunter komplimentiert. Es hat durchaus geschneit, aber so doll wie heute war es schon lange nicht mehr. Ab morgen soll es ja wärmer werden. Aber wir haben das jetzt nochmal mitgenommen. Daniel lässt sich daher entschuldigen. Er poltert dann hier irgendwann rein. Ihr seid dabei, das ist das Allerwichtigste, denn ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Und heute seid ihr ganz besonders gefragt. Ihr habt es wahrscheinlich dem Titel dieser Sendung entnommen. Wir wollen auf die Quarterback-Situation aller 32 NFL-Teams eingehen. Jetzt erschreckt ihr euch wahrscheinlich. Ach du Elend, ich wollte mir eigentlich nur was zu essen machen. Klingt sperrig, soll es gar nicht werden. Also bei vielen Teams ist die Quarterback-Situation ja undiskutabel. Da können wir dann ganz schnell drüber hinweggehen. Bei anderen sieht es anders aus. Wir haben aber durchaus vor, das heute, wie immer, in knackigen 75 Minuten zu handeln. Also keine Angst, ihr müsst nicht verhungern oder verdursten. Aber das ist ja eine ganz spannende Zeit gerade mit Gerüchten um Trades und so weiter. Der Draft ist auch nicht mehr lange hin. Deswegen wollen wir das mal zum Anlass nehmen, heute die Quarterback-Situation aller 32 Teams zu beleuchten. Vorher schauen wir aber natürlich noch mal ein bisschen auf den Super Bowl zurück und beleuchten den Super Bowl-Kater, an dem Tom Brady ja ein bisschen gelitten hat. Und wollen natürlich auch über J.J. Watt sprechen. Ihr habt es mitbekommen, er wird hat die Houston Texans schon verlassen. Nach 10 Jahren ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Team. Das soll hier natürlich auch Thema sein. Aber nicht, dass es heißt, wir hätten euch nicht vorgewarnt, gerade wenn es um die 32 Quarterbacks in der NFL geht, da werdet ihr auch aufgefordert sein, euch interaktiv zu beteiligen. Wie ist deine Essenssituation? Du kochst nachher wieder, Remo?
Ich koche wieder. Und ich habe was mitgebracht heute extra für euch dabei, damit ihr mir auch glaubt. Also ich habe nochmal Grüße mitgebracht, erstmal von HelloFresh. Und zwar habe ich mal 3 Beispieldinger, damit ihr mir auch glaubt, ich esse regelmäßig bei HelloFresh, ich koche gerne. Und es ist einfach. Ihr bestellt so viele Gerichte, wie ihr haben wollt, für so viele Personen, wie ihr zu Hause seid. Dann kriegt ihr es nach Hause geliefert. Maßgenau, genauso viel Parmesan, genauso viel Nudeln, genauso viel Zwiebeln, wie ihr braucht. Nichts muss weggeworfen werden. Die Pakete sind auch nicht so teuer. Normalerweise kostet ein Gericht, glaube ich, wenn man das Kleinste sind, glaube ich, 3 Gerichte für 2 Personen. Dann zahlt man, glaube ich, 5 Euro und ein paar zerquetschte pro Portion. Und mit dem Rabatt, den wir haben, den Tessa auch schon gepostet hat und den wir auch schon im Video in der Beschreibung haben, kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf die ersten 4 Pakete. Das verteilt sich auf das erste Paket ein bisschen mehr Rabatt und dann sukzessive ein bisschen weniger, aber 50 Euro auf die ersten Pakete verteilt. Und dann zahlt ihr im Schnitt noch 2,80 Euro, glaube ich, pro Portion. Also das ist machbar, keine Liefergebühren, kein gar nichts, alles portionsgenau. Und es sind geile Gerichte dabei. Hier zum Beispiel, mein Paket kommt nicht erst morgen, deswegen habe ich jetzt Beispiel. Ja, Hähnchenbrustfilets mit scharfen Brokkolini und cremigen Süßkartoffel-Karottenpüree. Sehr lecker. Hatte ich schon. Hello Köfte, türkische Frikadellen. Da muss man beim Naming nochmal arbeiten. Wir wissen alle, Frikadellen heißen eigentlich Buletten, aber
das stimmt,
das sei dahingestellt. Oder cremiges Pilzrisotto mit Bacon, karamellisierten Birnenspalten und Walnüssen.
Jetzt hör auf, Remo.
Eins meiner Favorites. Ich hab
Hunger.
Also, guck mal rein in die Beschreibung, in den Link. Kriegt ihr 50%, wie gesagt, auf die ersten 4 Boxen. Super einfach, nicht zu teuer und lecker. Kann jeder kochen. Könntest selbst du kochen, Kutsche.
Gibt es auch Berliner, um dieses Fass nochmal aufzumachen?
Na, jetzt hör auf. Ich weiß nicht, was du meinst. Berliner gibt es hier fast 4 Millionen.
Cem, Remo, finde ich gut. Das nehmen wir zum Anlass an dieser Stelle. Danke an König Pilsner, um über Tom Brady zu sprechen.
Yes.
Ein Cem an euch.
Ja, an da, aber, da muss aber ein saftiger Schluck erstmal.
Ein Cem an Tom Brady. Ihr werdet alle dieses Video gesehen haben. Es war die große Super Bowl-Parade auf dem Wasser von Tampa. Und Olle Brady hat, und das finde ich wirklich Weltklasse, da ist er in meinem Ansehen nochmal groß gestiegen, menschliche Züge bewiesen und hat auch mal einen über den Durst getrunken. Er hat ja später gesagt, das war Avocado-Tequila, was ich auch großartig finde. Und ist so ein bisschen, sagen wir mal, wankelmütig vom Boot runter. Ich fand es großartig, also weil es zeigt, das ist halt doch kein außerirdisches Wesen, sondern es ist doch irgendwie noch ein Mensch, oder?
Ja, ich finde auch, obwohl, jetzt kommt bestimmt wieder auch Vorbildfunktion und man, ja, aber er hat zum siebten Mal einen Super Bowl gewonnen. Ich fand auch, ich bin kein großer Tom Brady-Fan, aber seit diesem Video, ich wirklich, ist der bei mir auch in Sympathiepunkten um einiges gestiegen. Ich habe den noch nie so erlebt, der hat es richtig gefeiert. Ich glaube, in Boston durfte er nie oder es war zu kalt. In Florida kann man, glaube ich, sehr, sehr gut feiern. Und
ja, vor allem in Verbindung mit der Hitze. Das geht, glaube ich, schnell in den Kopf.
Ja, er ist da wirklich so runter wie wir von dem Boot bei unserer Kickoff-Party. Da bin ich auch ähnlich runtergewankt.
Ja.
Ja, es macht ihn irgendwie sympathisch, auch wenn, ja.
Er hatte ungefähr den Pegel, Remo, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich nur noch bruchstückhaft, als wir Karaoke gesungen haben, als wir 2019 in London waren und da unsere Party gefeiert haben und plötzlich in diesem kleinen Karaoke-Kabuff saßen. Ich glaube, den Pegel, den wir da hatten, den hatte er dann auch.
Ja, es kann gut sein. Aus dem, wie hieß es? Bloomsbury Lanes.
Stimmt, da, genau.
Aus dem Bloomsbury Lanes bin ich auch ähnlich raus, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, also ich habe es mir gerne angeguckt, ich habe es ihm sehr gegönnt. Ich fand es auch großartig, wie er dann, ich glaube, am Folgetag, als er wieder aufgewacht ist, getwittert hat, hier gibt's nichts zu sehen. Es war nur ein bisschen zu viel Avocado-Tequila. Ja, großartig. Generell, also wie hat dir diese Parade gefallen? Die hat ja auf dem Wasser stattgefunden. So Mundschutz und so habe ich relativ wenig gesehen.
Ja gut, aber fairerweise muss man auch sagen, die standen da auch einen Tag vorher zu 53. auf dem Platz. Also ich glaube, in Florida ist das insgesamt alles nicht ganz so strikt. Das kann man jetzt finden, wie man will. Ich habe jetzt noch nichts gehört, ob es da irgendwelche Fälle gegeben hat. Von daher sei denen jetzt erstmal gegönnt. Es waren ja viele verschiedene Boote. Es waren ja nicht alle Mann auf einem Boot. Das zumindest. Ich habe nur noch gesehen und deswegen fand ich die Parade so großartig, weil die so viel drumherum kreiert hat. Das hat dann die Tochter wohl von dem Silberschmied, der die Lombardi-Trophy macht, hatte getwittert, er möge sich für den Wurf entschuldigen. Auch völlig absurd. Warum? Er hat das Ding gewonnen.
Wir haben auch eine großartige Szene, also dass er sich dann entscheidet, das Ding zu Gronk zu werfen und aus dem Hintergrund, aus dem Off, hört man Bradys Tochter, nicht Daddy, nicht, tu's nicht.
Ja, ich glaube, da hat er auch schon Alkohol, da hat er vielleicht auch schon ein, zwei Köpi zu viel drin gehabt, aber fand ich auch sensationell. Und dann hatte ich heute erst noch gesehen, dass wohl auch Delfine mitgeschwommen sind, was natürlich den wunderbaren Tweet gefordert hat, dass die Dolphins so nah waren, sie im Super Bowl schon ewig sind.
Ja? Stimmt. Wahrscheinlich steckte Katy Perry in einem dieser Kostüme. Obwohl, das war ja ein Ei damals beim Super Bowl in der Halbzeit.
Weiß man nicht. Vielleicht war es auch so, wie der aussah. Weiß man nicht, ob das ein Ei war. Wirklich.
Aber auf jeden Fall mal was anderes. Sonst gibt es immer Straßenparaden. Die haben das auf dem Wasser gemacht, natürlich auch aus Covid-Gründen. Tom Brady hat es knallen lassen. Das war unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, voll. Also ich fand auch, die Parade konnte sich sehen lassen. Und irgendwie hat dieses Bucks-Team, ich habe beim Super Bowl, war kein großer Fan davon, wie der Super Bowl gelaufen ist und auch wer am Schluss der Sieger war. Aber ich muss sagen, dieses Bucks-Team, allein durch diese Parade und was dann da drumherum passiert ist und wie sich alle gegeben haben, irgendwie ist mir das Team sympathischer geworden.
Ihr schreibt alle, er hat nicht zu Gronk geworfen, sondern zu Braid. Mein Fehler, ich dachte, er hätte zu Gronk geworfen. Aber gut, diese Tidans, die kann man ja auch alle nicht auseinanderhalten.
Der den, das Ding gefangen hat, hatte, glaube ich, ein T-Shirt an, also kann nicht Gronk gewesen sein.
Ja, das stimmt, der war ja wieder. Auch da gab es eine schöne Collage, finde ich, mit all seinen Super Bowl-Paraden-Outfit, immer mit nacktem Oberkörper. Aber auch Gronk ist es einfach zu gönnen. Auf der anderen Seite, über die Chiefs müssen wir auch nochmal sprechen. Da ist ein Video aufgetaucht von so einer virtuellen Pressekonferenz. Da wurde Patrick Mahomes gefragt, so woran lag es, dass ihr nicht gewonnen habt. Man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat sich in die Kritik mit eingenommen. Er hat aber gesagt, wir haben alle in der Offense nicht gut performt. Die Receiver sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Auch die O-Line war nicht immer zur Stelle. Da haben dann einige Journalisten draus gemacht, dass er seine Teamkollegen vor den Bus wirft. Das mache man nicht. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, eine Boulevardüberschrift. Die hätte von dem jungen Kutsche stammen können.
Ganz schlimm, ja.
Aber normalerweise stimmt's, macht man eigentlich nicht als Quarterback, also generell keine Kritik an seinen Teamkameraden irgendwie. Aber ich fand, also es gab halt einen ganz kurzen Ausschnitt, wo er nur gesagt hat, die Receiver sind Routes gelaufen, die ich so nicht gedacht hätte, dass sie laufen, und die O-Line war manchmal gut und manchmal halt nicht. Und manchmal halt nicht, meine halt 99% der Zeit nicht. Aber dann gibt es einen längeren, wo er davor halt ein längeres Thema aufmacht und meint, die ganze Offense war nicht auf einem Nenner. Und dann spricht er auch erst sich selbst an, dass er falsche Reads gehabt hat teilweise. Dann kommt er auf die Receiver, dass die manchmal Routes gelaufen sind, die er nicht dachte, dass sie laufen. Und dann zur O-Line und hat aber immer von We gesprochen. Daher finde ich das jetzt auch nicht so tragisch. Ich glaube auch niemand bei den Chiefs wird ihm das übel nehmen, weil er hat auch niemanden im Speziellen, hat er nicht gesagt, Tyreek Hill die Pfeife, sonst läuft er die 40 Yards in 2,5 Sekunden und gestern hat er einen Stein im Schuh gehabt oder sonst irgendwas, da ging ja gar nichts. Daher hat er nur gesagt, die Receiver sind anders gelaufen, als er es teilweise in Situationen gedacht hätte, und er selbst hat falsch gelesen, und die O-Line, das konnte auch jeder sehen, also die O-Line wird selbst, werden diejenigen sein, die sich da am meisten in die Kritik nehmen, und von daher, ja.
Peter Gänger schreibt auch auf YouTube, in Versalien, mein Gott, er war enttäuscht. Schrei uns doch nicht an, Peter. Alles gut.
Ist auch geschrieben, Remo der Schleimer.
Ja, okay.
Wobei denn?
So, Daniel, moin. Moin. Schön, dass du es auch geschafft hast. Bist du verkabelt?
Ich bin verkabelt.
Du bist verkabelt.
In der anderen Sendung waren wir schon hier und waren nicht verkabelt, von daher. Heute soll es gehen.
Habt ihr euch schön durch den Schnee gekämpft?
Ja, grandios. Also 10 Zentimeter innerhalb von 2 Stunden, und Hamburg, wir sind ja nicht so wie die Bayern.
Habe ich schon gesagt, wir sind es nicht gewohnt.
Wir können einfach, da kann keiner mehr Auto fahren.
Ja. Sehr gut. Also wir haben deine Chiefs schon vernichtet.
Ich hab's gerade gehört.
Da kommst du jetzt leider ein bisschen spät.
Der Kommentar zu Mahomes und sein...
Der Ball müsste da bitte liegen bleiben.
Wieso das denn?
Das war schon Absicht, dass der da lag.
So. Der noch mal weg.
Nee, der bleibt hier bitte genauso liegen. So, ja. Ja, genau. Also über Super Bowl haben wir schon abgehakt. Aber wir können mit dir erste Blitzumfrage an euch über J.J. Watt sprechen. Eure Aufgabe, schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr glaubt, wird Watt landen in ein paar Wochen oder vielleicht auch schon in ein paar Tagen. Wo macht es eurer Meinung nach Sinn, oder was würdet ihr euch, welche Franchise würdet ihr euch gegebenenfalls wünschen für J.J. Watt? Also J.J. Watt hat sein Ende bei den Texans verkündet, nach 10 Jahren mit einem sehr anständigen Video, wie ich finde. Er hat sich erklärt, er wollte gerne weg, und die Texans haben dem entsprochen. Sie hätten wohl auch noch einen Draft-Pick mindestens für ihn bekommen, aber sie haben ihn jetzt so ziehen lassen. Wie beurteilst du das?
Also erstmal, ich glaube, der, die Person J.J. Watt ist ja herausragend. Also was der für die Stadt Houston geleistet hat während des Hurricanes, was der insgesamt gemacht hat, das steht, glaube ich, außer jeglicher Geschichte. Der hat für dieses Franchise mehr getan als der Owner wahrscheinlich in der gesamten Zeit. Hat in den Dokus unglaublich viel gemacht, also war ja auch da Teil des Teams und hat viel gezeigt. Von daher glaube ich, insgesamt ist das etwas, wo dem einfach nicht viel machen kann. Die Houston Texans haben in den letzten anderthalb Jahren sehr viel PR-mäßig falsch gemacht. Wenn sie ihn jetzt nicht released hätten, glaube ich, dann wäre es insgesamt vorbei gewesen. Das war eine Bewegung, ein Move, der, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar war, und alles andere wäre nicht korrekt gewesen. Am Ende, wo geht er hin? Ich glaube, die Teams sind relativ klar auf der Hand. Steelers, Packers. Ich glaube, er möchte dichter an seine Frau, die in Chicago gerade Fußball spielt. Das war so mein Gefühl. Also die war ja auch lange in Houston. Houston Dynamo ist jetzt in Chicago.
Dynamo!
Da dichter ran zu gehen, wird, glaube ich, das Ziel sein. Und das wären Wisconsin genauso wie Pittsburgh. Ich habe gehofft, Kansas City würde auch in die Richtung liegen, aber das wäre unwahrscheinlich.
Warst du eigentlich früher bei den Eisbären, Remo, in Berlin?
Nein, Preußen. Preußen unter Capitals, je nachdem, die hießen sehr unterschiedlich.
Das war immer großartig im alten Wellblechpalast noch, wenn die Eisbärenfans dann immer Dynamo.
Dynamo. Ja, machen sie ja immer noch.
Ja.
Nee, war immer in der Deutschlandhalle. Aber kurz zu Watt, dem Herrn. Ich glaube, wir können tatsächlich sagen, Houston hat ein Problem. Weil was da an Sportlern weggegangen ist in der letzten Zeit, ist ja nicht mehr normal. Also nochmal kurz den Schwenk. Die Astros haben ja beschissen, deswegen haben sie den Titel gewonnen. Ich kenne mich nicht mit Baseball aus. Ich zitiere jetzt nur Schlagzeilen. Also die Astros haben beschissen und dann ist James Harden weg, also Russell Westbrook weg, James Harden weg bei den Rockets und dann DeAndre Hopkins weg und jetzt J.J. Watt weg und Deshaun Watson will auch noch weg. Also da geht gerade sportlich nicht
das,
viel.
Das, was in Tampa gerade gut läuft, Finale der World Series, Meisterschaft in der NHL, Meisterschaft in der NFL, geht in Houston irgendwie gerade den Bach runter.
Ja, in Houston geht alles den Bach runter. Und du hast gesagt, sie haben das Gesicht bewahrt und haben natürlich auf J.J. Watts Bitten auch nachgegeben. Sie hätten ihn ja nicht entlassen müssen. Sie hätten ja sicherlich Draftkapital dafür bekommen. Also da hätten bestimmt Teams was für getradet. Ich weiß aber nicht, ob man nicht mit J.J. Watt hätte reden können und zumindest ihn fragen können, wo er denn hin wollen würde, um dann mit diesen Teams quasi zu verhandeln zu dürfen. Und selbst wenn es dann am Schluss heißt, ihr kriegt J.J., aber er gibt uns dafür einen 6-Runden-Pick oder einen 5-Runden-Pick. Das hätte man, glaube ich, kommunizieren können. Dann hätten sie, wenn ich mich nicht irre, auch einen Compensatory-Pick auch noch bekommen, den sie jetzt, da sie ihn released haben, auch nicht bekommen. Und ich weiß nicht, ob das aus der Franchise-Sicht das Schlauste war. Ich glaube, man hätte das auch schön kommunizieren können, ohne da das Gesicht zu verlieren, wenn man ihn zu seiner Lieblingsdestination, wenn wir jetzt sagen, er möchte bei seinen Brüdern in Pittsburgh spielen, hätte man Pittsburgh bestimmt dazu bekommen, einen 5- oder 6-Runden-Pick noch locker zu machen.
Euch wollen wir auch zu Wort kommen lassen. Ihr schreibt natürlich Packers, weil ne, bekanntlich ist er aus Wisconsin, ist da auch zum College gegangen, würde den Kreis irgendwie schließen. Natürlich nennt ihr die Steelers, weil seine beiden Brüder da schon spielen. Stefan Brady schreibt aber zum Beispiel, die Frage ist weniger wohin, sondern für welchen Preis und wie lange wäre da als GM aufgrund seiner Verletzungshistorie sehr vorsichtig. Ich gucke noch eben einmal kurz bei Twitch. Hallo Twitch. TST 1860, ich würde noch Tampa für ein Jahr in den Ring werfen. Für einen Ring, genau. Hat bei Olle Brady ja auch ganz gut geklappt. Wo siehst du ihn denn, Daniel, bei den Chiefs?
Ich glaube, Chiefs ist super unwahrscheinlich. Ich glaube, die drei Teams, wenn man sich so die Top 5 in den USA anguckt, die drei Teams sind immer dabei mit den Buccaneers als Title Contender. Ich habe die Patriots mehrfach irgendwie gelesen, wo ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen könnte, nochmal aufblühen unter Belichick vielleicht und da etwas aufbauen. Aber da muss man ganz klar sagen, in den nächsten 1-2 Jahren wird es schwer, da um den Ring mitzukämpfen. Also das wäre, glaube ich, das Negativbeispiel da. Und am Ende gibt es ein paar Teams, die man auch so auf dem Schirm haben sollte. Ich könnte mir auch die 49ers irgendwie vorstellen. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ich glaube auch, also zumindest hat er meiner Meinung nach bei den 49ers bessere Titelchancen als bei den Steelers, sorry Pittsburgh-Fans, Aber Big Ben ist da jetzt zu alt. Bei 49ers kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Ist die Situation bei unter Quarterback auch schwer. Aber du hast halt, glaube ich, mit dem Coaching-Staff und mit der Franchise schon irgendwie ein Team um dich rum, mit dem du auch vielleicht nicht jeden Snap auf dem Platz stehen musst, um Impact zu haben. Und könnte ich mir auch vorstellen, wenn er da Bock drauf hätte. Wobei natürlich, glaube ich, ja, Packers und Steelers sind so das, wo man bei den Wettanbietern die schlechteste Quote gerade kriegt.
Aber was sagt denn euer Gefühl? Steht das vielleicht längst schon fest, wo er hingeht? Weil wurde nur noch nicht verkündet? Oder es meint ihr, er hat wirklich erstmal bei Houston Tschüss gesagt und kümmert sich jetzt so
es in. Es gab einen ganz interessanten Post vom Sports Center, also die ja auch sozusagen durch Teil von ESPN sind, die das schon mehr oder weniger verkündet hatten vor 2 Tagen und dann relativ schnell den Post wieder gelöscht haben. Manchmal ist genau so dann auch ein Zeichen dafür, dass es das sein könnte. Aber am Ende kann es auch alles andere sein. Also ich glaube,
den hattest du ja in die Gruppe geschickt. Da, ganz genau. Demnach geht er zu den Packers.
Definitiv, genau. Hat das Sportscenter schon.
Ich habe mir aber den Handle angeguckt. Das war ja Sportscenter, ja. Aber der Handle war nicht Sportscenter. Ist euch das auch aufgefallen? Also
ich habe so schnell nicht gesehen. Aber,
ja, es hätte auch eine Fake-Seite sein können.
Aber ich glaube, der Link war auf eine richtige Seite. Aber ist auch egal. Also am Ende glaube ich, dass da viel für spricht. Aber all die Teams, die aktuell eine gute Quarterback-Situation haben, die Chancen haben, jetzt, ich finde auch also sowas wie Chargers oder Bills, könnte ich mir einfach vorstellen, wo er sagt, hey, es ist die Möglichkeit, was zu gewinnen. Da ist ein guter Quarterback, da ist eine gute Offense und da kann ich vielleicht in der Defense nochmal den kleinen Unterschied machen, die Leute noch schulen, mitnehmen, dass es dann funktioniert. Also ich glaube, genau das sind die Teams, auf die man nochmal achten kann.
Kauderwelsch fragt auch gerade, wie sieht das mit Dallas aus? Ich glaube, könnte sogar auch eine Destination sein, wo er hingehen könnte. Also wenn die alle wieder fit sind, wenn Doug Prescott bleibt,
dann meint er, bleibt tatsächlich in Texas, ja? Will er nicht nochmal was anderes sehen? Er hat ja damals gesagt, er kannte Texas gar nicht so richtig. Und jetzt fühlt er sich da zu Hause, ja, weiß man
nicht. Ich weiß nicht, wie sich das für Houston, ich glaube, er hat da schon eine sehr große Loyalität zu den Fans, denn wie sich das anfühlt, dann ein paar hundert Kilometer weiter rüber zu wechseln, zum dann auch irgendwie Konkurrenten aus dem gleichen Bundesstaat. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Schwierigkeit ist. Aber am Ende, wenn er glaubt, dass da ein spannendes Paket da ist, dass er sich da entwickeln kann, ich glaube, dem geht es wirklich darum, jetzt nochmal den Ring zu holen, den Erfolg zu haben. Und wenn das in Green Bay gut aussieht, dann wird das, glaube ich, sein Herzensverein. Wenn das bei den Steelers gut aussieht, dann werden es seine Brüder, die da noch ein Argument machen. Und wenn er sagt, Buccaneers, Tom Brady, der kommt zu mir und sagt, wir machen das normal und die anderen haben eh keine Chance, dann kann das auch wirken. Und am Ende wird er sich das anhören und gucken, was für ihn die beste Entscheidung ist.
Was meint ihr, wie lange dauert es? Also wird das jetzt in den nächsten Tagen vielleicht sogar schon verkündet oder wird uns das noch eine Weile begleiten so und wir werden uns in ein paar Wochen erinnern, ach ja Mensch, hier der J.J. Watt, der hat ja auch immer noch keine neue Mannschaft.
Ich glaube, es geht relativ schnell gehen. Es ist immer so ein bisschen der spannende Zeitpunkt, der Start der offiziellen neuen Saison, wo dann teilweise auch gesigned werden kann, wo das alles offiziell wird. Natürlich kann es bestimmte Teams geben, die da warten und überlegen, wen sie kriegen, was weggeht, was passiert und sich den Markt angucken. Ich glaube, dass er aber so ein Hochkaräter ist, der jetzt auch nicht mehr so viel Geld verlangen wird, dass er am Ende dann relativ schnell sich entscheidet, wo es hingeht.
Gut. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir da ewig warten müssen. Ich glaube nicht, dass wir zum Draft beispielsweise warten müssen, dass wir wissen, wo er hingeht.
Gut, das Schöne ist ja, das wird hier ja nicht aufgezeichnet und so, wir sind hier ja komplett unter uns, deswegen könnt ihr euch ja jetzt festlegen, Remo, wo geht J.J. Watt hin?
Na, dann sage ich so wie Florian Groß gerade in die Kommentare schreibt, Watson und Watt zu den Niners.
Was meinst du?
Also das Trikot, was ich mir am liebsten kaufen würde, die 99 bei den Packers, das würde ich irgendwie cool finden. Also das wäre für mich, wenn das passiert, kaufe ich 24 Stunden später das Trikot und weil das was Besonderes ist, eine Verbindung, die irgendwie da ist. Also wünsche ich mir eigentlich, dass er zu den Packers geht.
Ja, ich würde auch Packers sagen, weil die Geschichte, es wird so passend zur NFL. Also es wäre so eine Cinderella-Geschichte irgendwie, wenn er dann zurückgeht zu den Packers, zu Hause spielt und wenn er dann auch noch erfolgreich ist. Es wäre ihm auch zu gönnen einfach, finde ich. Also das ist so ein, also ohne dass wir ihn alle je persönlich getroffen haben, aber irgendwie so ein grundsympathischer Bursche. Ne?
Ja, meine Freundin vergleicht ihn immer mit Shrek.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Richtung und irgendwie sehr sympathisch, sehr angenehm und trotzdem Monster auf dem Platz.
Ja. Das ist ja die schönste Zeit. Im Moment gibt es sehr viele Gerüchte, es stehen Trades an und so weiter. Das Gute an der NFL ist, da kann man relativ gut den Überblick behalten. dank diverser Seiten, sei es nun Trades oder sei es Verletzungen oder sei es auch Fantasy Football, da ist man irgendwie immer up to date. Wo ich wirklich, da muss ich gestehen, keinen Überblick habe, ist bei meinen Versicherungen. Jetzt kommt was anderes. Wir wollen noch einmal kurz Werbung machen. Ich bin nämlich wirklich schlecht in puncto Verträgen. Ich denke mal, das geht dem einen oder anderen von euch auch so. Ich weiß gar nicht, wo ich überall versichert bin und wo ich vor allem eine Zusatzversicherung habe oder was ich für Kündigungsfristen habe, weil ich immer erstmal alles weghefte und dann aber nie wieder reingucke. Das könnt ihr jetzt aber ändern und ich auch. Und daher wollen wir nochmal kurz über Clark sprechen. Sven hat euch den Link eingeblendet. Mit Clark hat er viele Papierkram nämlich endlich ein Ende. In dieser App kann man Versicherungen mit seinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Versicherungen gehen so einfach. Man registriert sich in der App oder über die Webseite und gibt an, über welche oder bei welchen Versicherungen man unter Vertrag steht. Das ist übersichtlich. Man bekommt auch noch hilfreiche Tipps, wie man vielleicht seine Situation versicherungsmäßig verbessern kann und wo man mit einem Tarifwechsel Geld spart. Das ist alles kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern. Und das Beste ist, Clark hat ein besonderes Angebot für euch. Wenn ihr euch die App runterladet oder auf www.clark.de geht und bei der Registrierung Food eingebt, nicht mit D am Ende, sondern mit T am Ende, also F-O-O-T, dann spendiert euch Clark einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro. Also eine hochgeladene Versicherung bekommt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein und bei zwei sind es 30. Die Teilnahmebedingungen stehen auch in den Shownotes. Ich bin da wirklich sehr schlecht, was sowas angeht. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Hast du da so einen Überblick? Bist du da organisiert?
Nee, ich kenne Clark auch schon länger und ehrlicherweise auch berufswegen genau so ähnlich wie du jetzt in Kontakt gekommen bist damit. Muss zugeben, ich finde das Angebot echt sehr positiv und sehr sinnvoll. Ich habe lange bei diesen ganzen Online-Banking-Sachen mich schwer getan, aber Versicherungen habe ich weniger schlechtes Bewusstsein, finde es daher völlig in Ordnung. Ja. Und von daher ist das auf jeden Fall hilfreich und die gibt es auch schon länger. Es ist jetzt nicht so etwas, was irgendwie ganz kurz mal auf den Markt gekommen ist und man sich schlecht fühlen muss, sondern die gibt es schon echt lange, die sind sehr super lange aktiv, von daher sehr, sehr positiv.
Mir wird es helfen, dem einen oder anderen von euch vielleicht auch, probiert es einfach mal aus. So, wir kommen zur Titelgeschichte dieser Sendung. Die Quarterback-Situation aller 32 NFL-Teams. Du stehst da jetzt ein bisschen unter Druck, Daniel, weil ich habe es angekündigt, dass das jetzt keine Sonderausgabe bis 23.40 Uhr wird, sondern dass wir da kurz und knackig durchgehen wollen. Vielleicht einmal zur Einleitung. Der Draft steht ja auch vor der Tür. Auch da gibt es wieder potenzielle gute Quarterbacks, die man sich holen kann. Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance, Mac Jones, also da ist eine Menge Potenzial. Wir wollen aber trotzdem mal alle Teams kurz durchgehen und ich würde sagen, wir fangen in der AFC East an und können die erste Mannschaft eigentlich schon abhaken, weil es geht um die Buffalo Bills und Josh Allen. Die sind gut aufgestellt für die Zukunft perspektivisch, da wird sich auf der Position erstmal nichts ändern, oder?
Definitiv nicht. Also ich glaube, die haben jetzt ihr Traumduo. Ich habe gestern ganz Valentinstag ganz viele Posts gesehen mit Dix und Allen. Also ich glaube, da sind die erstmal super aufgestellt. Der wird die nächsten 10 Jahre, wenn es keine größeren Verletzungen gibt, die Rolle übernehmen und da eine sehr gute Rolle spielen.
Remo nickt. Jetzt hätte ich dich schon fast Nemo genannt, weil ich habe so viel Findet Nemo in letzter Zeit vorlesen müssen. Nemo nickt. So.
Ja, Findet Remo war auch früher sehr beliebt in der Schule.
Ja, das glaube ich. Ja. Gut, wir haben es auch angekündigt, wir wollen euch mit einbeziehen. Ab jetzt könnt ihr das gerne machen, weil jetzt kommen auch mal ein paar Teams, wo es spannend werden könnte. Deswegen, wir reden jetzt über die Miami Dolphins. Wenn ihr da eine Meinung habt oder eine krude These oder ein Gerücht gehört habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Stand jetzt ist der Vertrag von Ryan Fitzpatrick bei den Dolphins ausgelaufen oder wird auslaufen und Tua ist Starting Quarterback immer noch bei den Dolphins. Wird das so bleiben, Daniel, oder werden die noch was tun?
Ich glaube, für die, also Tua ist noch nicht final bewertet. Ich glaube, sie würden immer noch mit Tua gehen, wenn es eine Chance gibt, ein klares Upgrade zu kriegen. Und das ist dann wahrscheinlich nur Deshaun Watson aktuell im Markt. Dann werden die sich das überlegen, dann werden die da vielleicht versuchen. Aber ansonsten bleiben die bei Tua und werden sich das auf jeden Fall ein Jahr lang angucken. Gab Positives, gab Negatives in den letzten Spielen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, er hatte fast keinen Wide Receiver Korb ab der Hälfte der Saison. Und sie werden dann sehen, was sie machen. dass sie nicht hundertprozentig zufrieden sind, kann man sagen, aber das ist deren Wette und die werden sie erstmal eingehen. Auf jeden Fall noch ein Jahr, wahrscheinlich sogar länger.
Was meinst du, Remo?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also es macht für mich eigentlich überhaupt keinen Sinn aus Dolphins. Also ich weiß nicht, was man sich erwartet von einem Rookie-Quarterback, der von so einer Verletzung zurückkommt und so eine Offense hat. Er hat ja auch nicht da ein Waffenarsenal quasi, auf das er werfen konnte oder viel Hilfe aus dem Backfield hat. Es war alles nicht Running Back, mussten sie zusammenschustern, das Backfield. Receiver, gut, die O-Line war okay, aber es ist alles jetzt nicht wahnsinnig viel Hilfe gewesen. Und ich glaube, sein größtes Problem ist, dass er halt in einer Saison gedraftet wurde mit Burrow und mit Herbert und jetzt werden aktuell halt alle mit den beiden verglichen und was die geleistet haben in ihrer Rookie-Saison. Herbert hat sämtliche Rekorde eingestellt und Burrow hat auch sensationell gespielt, bis er sich verletzt hat. Und ich bin vor der Saison gar nicht unbedingt davon ausgegangen, dass Tua überhaupt das Feld sieht groß. Schon gar nicht davon, dass sie, wenn sie um die Playoffs spielen, dass er Starting Quarterback sein wird, so früh wie sie es gemacht haben. Ich finde, er hat dafür einen ordentlichen Job gemacht. Er hat hier und da, er hat ja nicht mal viele Fehler gemacht. Er war halt nicht besonders aggressiv, was ihm jetzt angelastet wird, dass er halt keine Big Plays hatte. Er war ein sicherer Rookie-Quarterback, was man sich normalerweise nur wünschen kann von einem Rookie. Von daher würde ich auch sagen, wenn es die Chance gibt, Watson zu kriegen und man muss nicht alles dafür, nicht Haus und Hof dafür hergeben, aber das Szenario kann ich mir fast nicht vorstellen, dann würde ich auf jeden Fall mit Tua gehen und glaube auch, dass der jetzt noch ein Jahr removed von seiner Injury, dass er da noch besser performen kann und wenn sie ihm dann ein bisschen Hilfe zur Seite stellen, noch über den Draft beispielsweise, dass es dann sehr gut aussehen kann auch nächstes Jahr und dann kräht kein Hahn mehr danach.
Benny SGE schreibt, glaube, die bleiben bei Tua, Watson ist wahrscheinlich zu teuer. Florian Frank, niemand würde Tua anzweifeln, hätte deren Defense sie nicht zu einer 10-6-Bilanz getragen, gebt den Jungen eine Chance. Moutinho schreibt auch, Tua bleibt Starting Quarterback und Flo R., Tua scheint im Lockerroom nicht so viele Freunde zu haben, Gerüchte halber. Ich glaube, wenn es irgendwie die Chance gibt, Deshaun Watson zu bekommen, würden die Dolphins es machen. Das wäre total bitter für Tua. Vor allem, wenn es irgendwie im Rahmen eines Trades wäre, dann wäre er nämlich plötzlich in Houston. Und also das wäre dramatisch wirklich für den Jungen. Aber ich glaube schon, ja, dass die immer ihre Ohren spitzen und wenn es sich irgendwie ergibt, tatsächlich Watson holen wollen würden, weil sie dann halt plötzlich noch viel stärker wären neben einer starken Defense. Und es gibt auch gute Wide Receiver Free Agents in dieser Offseason. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da heiß drauf sind.
Ja. Aurea Moguntia 05 schreibt noch, trotz allem sollten die Fins bewerten, ob ein QB im Draft besser ist als Tour. Die Dolphins draften, glaube ich, wann ist es das erste Mal, haben sie noch an 3 den Texans-Pick. Da kriegst du natürlich gegebenenfalls den steile These jetzt, den drittbesten Quarterback in diesem Draft. Ich weiß nicht, ob man also bei Rosen war das sicherlich was anderes, zumal die Cardinals einen Nummer 1-Pick hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dolphins im Draft nach einem Quarterback suchen, zumal da halt nichts ist. Also sie kriegen ja an 3 nicht Trevor Lawrence. Ich glaube, dann würden sie sich's überlegen. Und alle anderen sind zu unsicher, als dass man da von Tour abrücken sollte, meiner Meinung nach. Watson, muss man gucken.
Gut, gehen wir weiter und zwar zu den Patriots. Auch da brauchen wir wahrscheinlich 1-2 Minuten länger. Der Vertrag von Cham läuft aus. Man hört, sie würden sich gerne upgraden auf der Position. Es gab mal das Gerücht, dass Carson Wentz vielleicht ein Kandidat wäre. Es gibt auch das Gerücht, dass Marcus Mariota ein Kandidat wäre. Wie beurteilt ihr die Quarterback-Situation der Patriots? Wer wird da im September
Den Ball werfen? Also für mich ist das relativ einfach. Garoppolo wird zurückkommen. Und ich glaube, der Trade, der ist bei den 49ers nicht happy. das Team ist nicht happy mit ihm, aber Belichick ist Riesenfan. Da hat das ganze Team mit ihm zusammengearbeitet, der Offensive Coordinator kennt ihn, die wissen, was sie dran haben, die wissen auch, dass sie aufbauen müssen und ich glaube, damit finden sie vielleicht, und er ist weit weg von dem Ehrgeiz, aber einen ähnlichen Typen wie Tom Brady, der zumindest ähnliche Fähigkeiten hat.
Aber nicht so eine lange Verletzungshistorie.
Keine so lange Verletzungshistorie, nicht den Ehrgeiz, nicht die Strahlkraft, aber trotzdem ein Typus, der in das System Patriots passt. Und dann können sie sich auf andere Sachen konzentrieren. Also ich bin mir relativ sicher, das wird Belichick versuchen. Wenn dem nicht so ist, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass Cam Newton sogar bleibt. Einfach aus dem Grund, dass der letzte Saison einfach echt viele Themen hatte, die nicht funktioniert haben. Ich glaube nicht, dass die Patriots einen Quarterback draften. Dafür sind sie auch einfach zu spät dran. Ich glaube aber, dann gucken sie eher nach etwas, was für sie ordentlich funktioniert und bauen den Rest auf. Ich glaube, man darf bei den Patriots nicht vergessen, dass unglaublich viele Spieler zurückkommen. Die meisten Dropouts wegen Corona. Und dann wird es einfach spannend zu sehen, wie dieses Team einfach aussieht, weil das, glaube ich, da ist noch ein bisschen was drin im Tank bei einigen von denen. Ich glaube, dem Bill Belichick geht es größtenteils darum, Siege einzufahren, um am Ende der Trainer zu sein, der am meisten Titel hat, zu beweisen, dass nicht Tom Brady, sondern der gute Bill auch da was damit zu tun hat. Also da ist der Ehrgeiz und die Winning-Mentality noch relativ groß.
Ihr macht ordentlich mit, sehr lobenswert, vielen Dank dafür. The Beautiful Beasts gibt dir recht. Jimmy G, zurück zu den Pets, schreibt er auch. Benny SGE auch. Als Pets-Fan würde ich mir Jimmy G wünschen. Pete Messrine, Patriots traden hoch für Mac Jones. Da interessiert uns jetzt natürlich deine Meinung, Remo, als 49ers. Wärst du auch froh, wenn die Patriots und die 49ers irgendeinen Deal rund um dem Griffelo eingehen?
Ich bin immer hin und her gerissen. Ich bin auch gespannt, was Daniel sagt, was dann die 49ers machen, weil ich glaube beispielsweise nicht, dass sie den abgeben, ohne schon was safe in der Hinterhand zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass die 49ers im Draft nach einem Quarterback gucken. Dafür sind sie zu sehr im Win-Now-Modus. Und sie sind viel zu spät im Draft. Und von daher müssten sie ja irgendwas in der Hinterhand haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Daniel da glaubt, was da passiert. Weil vorher geben sie Garoppolo nicht ab. Ich hoffe nicht, dass es so Scherze sind wie Carson Wentz oder so.
Wollen wir vielleicht an dieser Stelle die Jets mit einbeziehen? Die wären nämlich die Nächsten. Also Sam Darnold, auch da gibt es ja Gerüchte, Sam Darnold zu den 49ers. Also wollen wir jetzt die Division ein bisschen vergrößern nochmal?
Auch, ich wäre jetzt zum Beispiel, Sam Darnold wäre für mich nicht unbedingt ein Upgrade zu Jimmy G. Dann ist die Frage, was werden die Patriots abgeben? Sie haben damals einen Second-Round-Pick abgegeben. Wenn sie Darnold kriegen würden für einen Drittrunden-Pick und einen Second-Round-Pick für Jimmy G kriegen würden, dann go ahead. Ich glaube aber, dass Jimmy zum Beispiel sehr beliebt ist im Locker-Room, was man so mitkriegt bei allen eigentlich. Allen voran George Kittle, der scheint Jimmy zu lieben, dass die den tatsächlich ohne gute Alternative nicht einfach abgeben. Die Patriots draften, glaube ich, an 15. Da könnten sie Mac Jones beispielsweise noch kriegen. Vielleicht, um sicher zu gehen, ein paar Picks hoch. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube auch, egal was passiert, die Patriots sind nicht in der Lage, um den Super Bowl mitzuspielen. Also egal, was sie da für Moves machen und müssen vielleicht ein bisschen auf die Zukunft gucken. Mac Jones, von allem, was man hört, ist ja ein Quarterback, der irgendwie relativ sicher weniger mobil, aber mehr so die Tom Brady-Schiene auffahren könnte. Keinen überragenden Arm, aber sehr, sehr effizient. Von daher mal schauen. Ich könnte mir bei den Patriots auch vorstellen, dass sie ein Josh Rosen-Experiment mit einem Veteran nochmal machen. Ich glaube, Cam Newton beispielsweise hat sich ausgepatriotet. Da passiert nichts mehr. Der wird nicht in New England bleiben. Aber da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung sie gehen. Ob Belichick jetzt heiß ist quasi, um es jetzt allen zu beweisen, so schnell wie möglich. Dann wird es ein Veteran oder sie geben sich nochmal ein bisschen Zeit. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sogar mal Quarterback draften.
Wir haben mit Patrick einen Jets-Fan gerade hier. Patrick wird sich dazu aber äußern im Boulevard. Da können wir nämlich schon mal spoilern. Wir werden nach der Sendung noch einen Boulevard aufnehmen. Wie lange dauert eigentlich ein Rebuild in der NFL? Und da werden natürlich auch die Jets Thema, weil sie so früh picken, genauso wie die Jaguars. Ich habe aber auch eine WhatsApp bekommen von Knut. Knut ist langjähriger Zuschauer der Footballerei und Mitglied der Gangrene Germany. Ich würde einfach mal kurz, als er den Titel gesehen hat, ihn hier vorlesen. Liebe Grüße, Knut. Sam Darnold ist unglaublich beliebt bei den Jets-Fans und alle wünschen ihm nur das Beste. Die meisten aber sind sich sicher, dass das nicht bei den Jets sein wird und er getradet werden sollte. Laut Gerüchten könnte sogar ein später First-Round-Pick rausspringen. Bei der Frage, was die Zukunft bringen soll, gibt es zwei Lager. Die einen wollen früh im Draft zuschlagen, die anderen All-In für Deshaun Watson gehen. Es wird also wahrscheinlich Andy Dalton, der nächste Quarterback bei Gang Green. Same old Jets, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also so viel von einem Jets-Fan. Wie beurteilst du die Situation bei den Jets, Daniel?
Ich glaube auch, dass sie, also es gibt wirklich zwei Herzen bei der Brust, dann mit neuen Coach, der wirklich was drauf haben sollte, dem Sam Darnold eine Chance zu geben, der irgendwie bisher underperformed hat und dem Quarterback-Flüsterer Adam Gase irgendwie nicht vertraut hat und es nicht geschafft hat, da wirklich reinzukommen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich glaube, es spricht viel dafür, Sam Darnold noch eine Chance zu geben. Auf der anderen Seite wieder an Position 2 im Draft. Zumindest Fields rennt da noch rum, könnte interessant sein. Hat am Ende der College-Saison zumindest gezeigt, dass er ein bisschen Talent hat. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie dann die Combine laufen, beziehungsweise der Combine-Ersatz, also die einzelnen Tage der einzelnen Spieler. Ich glaube, das wird ganz interessant sein zu sehen. Ich hätte mir lustigerweise, und ich finde, das ist für mich so ein bisschen eine ganz schwierige Variable, ich finde Minshew auf dem Markt interessant. Den könnte ich mir bei den Patriots vorstellen, ich könnte ihn mir irgendwie auch bei den Jets vorstellen und ich könnte ihn mir auch bei den 49ers vorstellen. Wie siehst du das, Remo?
Ich könnte ihn mir bei den 49ers nur vorstellen, weil ich ihn als Typ geil finde. Als Quarterback, mit dem ich einen Super Bowl gewinnen will, kann ich mir Minshew tatsächlich noch nicht vorstellen. Von daher bin ich da auch sehr, ich würde es sehr, sehr feiern, den in der 49ers-Uniform zu sehen, aber am liebsten dann als Backup-Quarterback, muss ich sagen. Weil dann kann ich ihn feiern, ohne dass er wirklich verantwortlich ist für den Erfolg der Mannschaft. Ansonsten zu den Jets. Ist die Frage. Ich glaube auch, diese zwei Lager kann man nur aufmachen. Also entweder man tradet den Second-Round-Pick in einem Paket für Watson. Also da muss natürlich sicherlich noch einiges mehr drauf. Watson hat ja wohl schon gesagt auch, dass er bei den Jets spielen wollen würde. Andererseits...
Gesagt hat er es auch nicht, um dich mal zu unterbrechen. Also wir haben einen Jets-Fan hier, der gerade ganz, ganz vehement den Kopf geschüttelt. Es gibt Medienberichte, es gibt aber auch genauso Medienberichte in andere Richtung, die sagen Jets auf keinen Fall. Also das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das, was er gesagt hat, ist, dass Robert Saleh den neuen Headcoach sehr gut mag und sympathisch findet und der erstmal ein guter Typ ist. Ich glaube, das wurde dann sehr hoch interpretiert in Richtung, er würde zu den Jets gehen.
Ja genau, den wollte er ja interviewt sehen gerne bei den Texans. Aber ja, also das Watson zu den Jets, jedenfalls sind sie das Team, was wahrscheinlich das attraktivste Paket schnüren kann, wenn die Texans denn besonders heiß auf entweder Fields oder aus Zach Wilson, weil auch der könnte an zwei gehen, glaube ich, sind. Und da muss man gucken. Genauso könnte einer der beiden, glaube ich, bei den Jets spielen. Also es sind so aktuell, die Pro Days muss man irgendwie abwarten. Aber man kann sich, glaube ich, ziemlich sicher sein, Lawrence geht an eins und auch die Jaguars werden da, glaube ich, nicht viel von abrücken. Und dann zwei sind entweder Fields oder Wilson. Je nachdem, wer dann an zwei pickt.
Auf der anderen Seite ganz kurz, ich glaube, ich wäre mir sicher, wenn sie den ersten Pick gehabt hätten, dann hätten sie definitiv einen Quarterback gepickt und dann wäre Lawrence in New York. Ich glaube, der Robert Saleh hat sich schon am Ende massiv geärgert über diese ein, zwei Niederlagen, die Jets noch eingefahren haben. Das wäre für ihn, glaube ich, die Traumsituation gewesen, denn Lawrence in dem Team zu haben, auch jemand, der in der Offense sehr stark ist und den sozusagen in die NFL ranzuführen, so ähnlich wie die 49ers vor ein paar Jahren dann nochmal ein paar höhere Picks in den nächsten Jahren zu kriegen, mit denen sie dann die O-Line oder den Edge Rush irgendwie verstärken können, dann hätten die ein echt gutes Paket. So ist es jetzt schon irgendwie die Situation eines Kompromiss und nicht der Traumlösung, das muss man ganz klar sagen.
Gut, wir wandern weiter. Wir haben jetzt erst ein Achtel geschafft.
Wir stehen die ganzen hier. Rookie-Quarterbacks kann man auch, glaube ich, noch viel drüber diskutieren.
Ich bin mir sicher, dass wir auch gleich noch wieder zu Cham und zu Darnold und Wentz auch wieder zurückkehren, weil wir haben noch ein paar andere Teams. Wir sind jetzt in der AFC West, angefangen bei den Kansas City Chiefs. Da ist Patrick Mahomes.
Haken runter, weitermachen, genau, wir danke. Wollen Zeit woanders
Dann sind wir bei den Raiders. Einer von euch, ich habe jetzt den Namen leider nicht drauf, hat vorhin schon geschrieben, wenn ihr über die Raiders sprecht, jetzt redet nicht wieder darüber, dass die Carr loswerden wollen, weil das wollen sie gar nicht. Man liest aber auch andere Dinge, dass Derek Carr auch auf der Abschlussliste steht.
Ne, ich glaube, die Situation, ich glaube, der hat noch 2 Jahre Vertrag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ist das letzte Mal, dass sie wirklich, wirklich was für ihn kriegen können. Hat in der letzten Saison gut gespielt. Ich glaube, er ist am Ende nicht der Coach-Favorite. Er ist nicht da wirklich hundertprozentig, dass der glaubt, mit dem wird er ein Super Bowl-Team aufbauen. Von daher, die würden ihn nicht, müssen ihn nicht weggeben. Die wollen auch nicht das Anzeichen geben, dass sie ihn weggeben müssen. Aber wenn das richtige Angebot kommt, Derek, das war's.
Pick-Swap mit den Broncos? In der ersten Runde? Also die Raiders hoch auf 9, glaube ich, und die Broncos runter auf 17. Wer ist dann? Für K einfach nur der Pick-Swap?
Was siehst du denn bei den Raiders? Also wen würden sie dann picken?
Wer dann noch da ist. Oder dann können sie überlegen, ob sie aus dem 9. und gegebenenfalls noch einen Spätrunden-Pick oder vielleicht auch, weiß ich, Rucks schnell wieder weg, dass sie dann nochmal hoch und dann sich entweder Wilson oder Fields holen. Oder könnte sein, wenn einer halt fällt, den sie gerne sehen wollen würden. Oder wenn sie halt jemanden jumpen wollen für Mac Jones. Also ich glaube tatsächlich, dass wir extrem viele Quarterbacks sehr, sehr früh sehen werden in dem Draft. Und die Broncos, Derek Carr ist ein Typ, der würde irgendwie zu den Broncos passen.
Das stimmt. Also würde ich so da sprechen, die Broncos mit Derek Carr, glaube ich, eine ganz gute Lösung haben für sich. Und die haben ja auch ein bisschen Leidenszeit hinter sich in den letzten Jahren.
Und vor allem können sie nicht gut Quarterback draften.
Wenn du so einen elitären Quarterback in deinen Reihen im Management hast,
der aber jetzt ein bisschen zurückgetreten.
Ganz genau.
Ihr schreibt Watson nach Las Vegas. Ich glaube, dem wird halt, also jedes Team wird die Sean Watson irgendwie gut.
Genau. Ich glaube, auch die Chiefs und den Bucks würden alle Teams für Watson traden, ehrlicherweise. Ja.
Und es ist nur die Frage, welches Team denn auch wirklich genug geben kann, glaube ich. Und die Raiders haben da, glaube ich, nicht
genug. Zu den Jaguars kommen wir ja noch. So, als nächstes haben wir in der AFC West die Chargers. Justin Herbert können wir, glaube ich, auch schnell ein Häkchen drunter machen, oder?
Ich glaube, eine Kleinigkeit, die ich bei denen ganz spannend finde, ich würde tippen, dass Joe Flacco 2-Jahres-Vertrag bei den Chargers unterschreiben wird, einer der Veteranen. Ich glaube, dass Herbert nochmal einen guten Flüsterer brauchen kann, der ihn ein bisschen unterstützt. Joe Flacco ist der Richtige, 2 Jahre.
Läuft denn sein Vertrag bei den Jets aus?
Der ist Free Agent.
Ah ja, okay.
Anfang der Saison. Von daher, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. An QB1 ist gesetzt. Ich glaube, also rückblickend erstmal der beste Pick aus dem letzten Draft. Also wenn man so ein paar Jahre mal guckt, ich glaube, Herbert wird da eher ein sehr positives Beispiel sein.
Da, ich will es nicht zu lang machen, wirklich, aber da nur eine kurze Theorie. Wer Herbert gegen Watson, 1-1, Trade, würdet ihr es machen, wenn ihr die Chargers wärt?
Nein.
Ich glaube, das kommt gar nicht dazu, weil Deshaun Watson nicht zu den Chargers möchte.
Warum das?
Und der hat eine No-Trade-Clause, das heißt, er kann sagen nein. Daran scheitert das, egal welche Frage man stellt, daran scheitert das, weil die Chargers nicht das Team sind, wo er sich sieht.
Fair enough.
Obwohl der Markt LA natürlich extrem spannend ist, aber
Ja, aber dann bei einem anderen Team wahrscheinlich, ja.
So, Broncos haben wir natürlich eben jetzt schon gestriffen. Drew Lock ist, glaube ich, so ähnlich wie Sam Darnold, ne? Also man könnte mit ihm sich noch eine Saison vorstellen, aber man hält die Ohren offen und könnte ihn auch durchaus abgeben.
Ich habe eine Liste mit allen Quarterbacks und habe die vorhin einmal runtergeschrieben in der Mittagspause. Mir ist ein Team oder Quarterback nicht eingefallen, das waren die Broncos. Hm. Das sagt relativ viel für mich, zumindest über dieses Team. Für mich völlig gesichtslos. Spielt mit, ist so ein mittelmäßiger Quarterback, der jetzt auch nicht ganz, ganz doof ist, aber der wird auch nie irgendwas reißen und nie die Broncos irgendwo hinführen. Für mich als Chiefs-Fan ganz angenehm, weil damit werden die nicht zur Gefahr. Ich kann mir Derek Carr genauso vorstellen, aber also, da fällt mir noch ein, in der Division zu wechseln, ist natürlich auch ganz, ganz spannend.
Ja, ich glaube, die Broncos haben halt eigentlich ein Team, was mitspielen sollte immer. Gefühl. Also die haben gute Receiver, wenn sie nicht verletzt sind. Die haben immer noch eine gute Defense, wenn da nicht alle Leute verletzt sind. Haben jetzt auch eine ganz gute O-Line. Von daher fehlt ihnen eigentlich nur irgendwie mal ein Quarterback, der notfalls vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen kann. Ich glaube auch, Drew Lock ist es nicht, obwohl ich den irgendwie ganz unterhaltsam finde, so als Typ. Aber ja, wüsste jetzt auch nicht.
Flo R., entschuldige Remo, schreibt Wilson in Denver. Russell Wilson, der Name ist bisher noch nicht gefallen, der wird aber natürlich bald noch fallen.
Das wäre natürlich auch spannend. Ja, ehrlicherweise Fitzpatrick bei den Broncos. Also den könnte ich mir als Veteran.
Fehlt ihm auch noch. Da war er noch nicht.
Genau, da war er noch nicht. Ist das 13. oder 14. Team oder so. Es wäre aber jemand, den man nach der Dolphins-Saison das Gefühl hat, der kann noch was reißen, der hat noch was im Tank. Ist auf jeden Fall ein Charakter, den man gerne sieht. Den könnte ich mir in Denver durchaus vorstellen.
Benny SGE bringt hier jetzt auch nochmal Minshew ins Rennen. Minshew bei den Broncos fände ich auch ganz geil. Also geiler als bei den 49ers.
Ja. Ja, das also könnte passen.
Ja, ich finde,
passen da passt den Broncos. Das dahin.
Ja. So, kommen wir zur AFC North. Die ist ganz dankbar für uns. Ich würde nämlich einmal Ravens, Browns, Bengals, also Lamar Jackson, Baker, Burrow, können wir auch schnell ein Häkchen hinter machen, oder? Seht ihr da irgendwie Bewegung?
Nee.
Bleiben die Steelers. Mit Big Ben, der ja auch irgendwie schon seit Jahren, oder wo man auch seit Jahren irgendwie zumindest darauf vorbereitet ist, dass er vielleicht abtritt. Dann haben sie ja Dwayne Haskins noch unter Vertrag genommen, schon vor ein paar Tagen. Wie beurteilt ihr denn die Situation bei den Steelers? Seht ihr da weiterhin Big Ben? Also von dem habe ich jetzt eigentlich seit Ende der Playoffs gar nichts mehr gehört.
Also ehrlicherweise, ich glaube letzte Saison, wenn wir jetzt vor einem Jahr hier gesessen hätten, dann hätte ich mir vorstellen können, dass er aufhört, weil er irgendwie körperlich sehr am Ende war. Er hat das letzte Jahr genutzt, um fit zu werden, hat deutlich besseren, zumindest Anfang der Saison, deutlich besseren Auftritt gemacht. Am Ende dann wieder so ein bisschen ausgebrannt wirkte er schon. Also ich glaube, der hat maximal noch 2 Jahre, die er spielen kann, wenn er das wirklich durchzieht. Ich glaube, es könnte auch die letzte Saison sein, die er jetzt angeht. Das heißt, der wird Starting Quarterback im nächsten Jahr sein. Vielleicht so ein bisschen eher die Drew Brees-Krankheit, dass es dann langsam abebbt. Und die brauchen einen, und das, ich muss ehrlicherweise sagen, Haskins ist so der verzweifelte Versuch, einen Nachfolger zu finden und vielleicht Glück zu haben und den Jackpot zu setzen. Ich glaube, der wird es nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass die sogar im Draft irgendwie zugreifen, was machen und irgendwas versuchen aufzubauen, so ähnlich wie die Packers letztes Jahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sich jemanden holen, wo sie glauben, sie können ihn aufbauen. Also was rein zu investieren und zu sagen, wir versuchen es nochmal, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Josh Rosen wäre wieder ein Name, der natürlich fällt dann.
Josh Rosen ist so, habe ich vorhin auch schon gelesen, dass die 49ers Josh Rosen noch in der Hinterhand haben. dazu muss man sagen, der hat teilweise Practice Squad gespielt bei mehreren Teams. Also da wäre ich jetzt immer mal vorsichtig, den auch irgendwie als Aufbaukandidat, ich glaube, der muss erstmal über Zufälle als Backup irgendwo mal Glück haben, dass er spielen kann und dann 3-4 gute Spiele machen, bevor man da überhaupt von ihm wieder reden kann als Möglichkeit für als Starting Quarterback. Bei den Steelers, was ich lustig finde, Big Ben hat gefühlt in den letzten 5 Jahren nach jeder Saison immer Andeutungen gemacht. Vielleicht könnte es meine letzte Saison sein und es tut alles ein bisschen weh. Dieses Jahr eigentlich gar nichts gehört. Sonst hat er immer weitergemacht, obwohl er rumgenörgelt hat. Jetzt sagt er nichts. Nach dem Spiel große Tränen, große Krokodilstränen. Vielleicht war es das jetzt auch tatsächlich dann schon mit Big Ben. Ich fände spannend beispielsweise Carson Wentz vielleicht.
Aber also wenn Big Ben jetzt tatsächlich zurücktreten sollte, haben die Steelers ja eigentlich nichts, oder? Also da wären sie ja Stand jetzt nicht drauf vorbereitet.
Nee, es war
ja,
weil sie sogar, ja keinen adäquaten
Nummer 1
Star. Also sogar der Center sozusagen davor hat jetzt irgendwie vor 2 Tagen sein Retirement announced. Also die sind schon dann ziemlich aufgeschmissen. Aber also so richtig viele andere Sachen haben sie auch gar nicht. Ich glaube, Smith-Schusters Vertrag ist auch ausgelaufen. Der ist, glaube ich, Restricted Free Agent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn man sich das Team mal anguckt, was vor 3-4 Jahren mit Bell, Brown, Big Ben, die drei großen Bs irgendwie super gut aufgestellt war. Man hat das Gefühl, das ist irgendwie ein Titelcontender, haben den Patriots unglaublich Paroli gebeten für das einzige Team in der AFC zu der Zeit. Hatten nie die Möglichkeit, dass alle drei gesund waren. Sind da ist wenig über, leider Gottes. Also ich glaube, außer die Watt-Brüder, die dann vielleicht da nächste Saison rumwirbeln, ist da irgendwie nicht mehr so viel. Also TJ Watt.
Der Vertrag von James Conner läuft auch aus.
Genau.
Also die haben eine Menge Baustellen.
Ja,
es wäre irgendwie was Besonderes, finde ich, wenn Big Ben nicht mehr da wäre. Weil wie lang ist der jetzt bei den Steelers? 15 Jahre oder so? Also lang. Das wäre ganz ungewohnt, plötzlich einen neuen Starting Quarterback bei den
Gleiche Steelers. Gleiche Draft wie Rivers und Eli.
2007 oder war das? Nee, früher, oder? Deutlich früher. 2004?
2003, oder?
Ich google das mal für euch.
Frag doch mal die Community.
Ich versuche schneller zu sein. Die hat nämlich ein bisschen Zeitverzögerung, die Community.
Aber ich glaube insgesamt, wenn man sich's anguckt, ist das wirklich ein völlig freies Feld. Also wenn Big Ben weg ist, ist das völlig offen, was da passiert. Ob die einen völligen Rebuild machen? 2-4. Mhm. Wie ein Rebuild machen, wäre dann wirklich spannend. Das würde, glaube ich, etwas dauern. Also die würden auch 1-2 Jahre haben, wo das mal wirklich schlecht läuft. Das sind sie in Pittsburgh nicht gewohnt.
Ja, die Defense ist halt immer noch stark. Ich glaube, dass sie... Egal, ob Big Ben jetzt weitermacht oder nicht, müssen sie natürlich sehr kurzfristig auch nach einer Alternative sich umgucken oder nach einem Ersatz. Und die Offense, ob Big Ben spielt oder nicht, ich glaube, das ist nicht spielentscheidend, weil die ist definitiv nicht mehr die Stärke des Teams.
Florian Franz schreibt Remo, wie Remo Wentz überall hinpacken will, nur dass er sicher ist, dass er nicht zu den Niners kommt.
Ja. Strategie ist relativ schnell aufgeflogen.
Ja,
scheiße.
Du wurdest schnell durchschaut. Okay, also die Steelers sind auf jeden Fall, sollte sich bei Big Ben irgendwas tun, spannend. So, die Süddivision der AFC haben wir noch. Tennessee, Tannehill, bleibt er?
Eine der positivsten Entwicklungen nach den Dolphins-Zeit, der bleibt auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, gesetzt. Der hat auch einen riesigen Vertrag letztes Jahr unterschrieben. Der ist, glaube ich, erstmal fix.
Gut, können wir ein Häkchen hintermachen. Die Colts, da muss was passieren. Rivers ist zurückgetreten. Da ist eigentlich immer am meisten los, was Carson Wentz angeht, weil er kennt ja noch Frank Reich aus seiner Eagles-Zeit. Das wäre eigentlich so der logischste
Trade. Die haben aktuell mit Jacoby Brissett, auch ein alter Patriots-Rookie, jemanden, der, glaube ich, 1,5 Jahre hatte als Starter, nicht wirklich überzeugt hat. Ordentliche Zahlen. Ich habe, glaube ich, QBR-Average irgendwo zwischen 65 und 70. Also nichts, womit du irgendwie weit kommst in die Playoffs. Von daher steht er, glaube ich, insgesamt da und wird, die sind offen. Und ob es ein Minshew wird oder ein Wentz, gucken wir mal. Aber ich glaube, so in die Kategorie werden die greifen.
Aber warum machen sie nicht Nägel mit Köpfen jetzt mit Wentz, Remo? Was macht ja Sinn? Also Coach, Head Coach und Quarterback kennen sich. Kann man ja eigentlich jetzt einfädeln, den Deal, oder?
Ja, aber ich glaube, man weiß noch nicht, die Eagles wissen selbst noch nicht genau, wo die Reise hingehen soll. Und daher ist es, glaube ich, aktuell noch schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass die Colts vielleicht sogar bis nach dem Draft warten, bis der Quarterback-Markt ein bisschen gesättigter ist, um dann gegebenenfalls, wenn sonst wirklich niemand mehr Interesse an Wentz haben sollte, dass sie dann billiger schießen könnten. Der Rieck schreibt noch Colts holen Prescott, ist auch noch interessant. Ich fände auch, wenn die Raiders Carr traden wollen würden, wären die Colts eine interessante Station auch für Carr, könnte ich mir gut vorstellen. Florian Wild schreibt mal Jimmy G zu den Colts. Das ist wieder das gleiche Spiel. Da bräuchten die 49ers erster Satz. Vorher passiert da nichts. Die Colts, ich glaube, wir können uns nur sicher sein, dass es zu 90% kein Rookie sein wird,
der bei den Colts spielt. Der Rieck schreibt noch was Gutes. Die Colts holen Prescott. Die Cowboys können ihn sich nicht leisten und die Colts haben das Geld, brauchen dringend einen Quarterback und denen fehlt nur der Quarterback zum Super Bowl-Contender. Das macht auch Sinn, finde ich.
Durchaus. Ich habe das Gefühl, dass die Colts seit Manning irgendwie nicht der richtige Landing-Spot für große Quarterbacks sind. Also ich glaube, dass es da irgendwie wenig gibt, die richtig Bock haben, zu den Colts zu gehen. Und ich glaube, das ist aktuell immer noch der Fall. Also ein Dak Prescott, dass der Bock hat, wegzugehen aus Dallas und dann nicht in den großen Markt zu wechseln, sondern nach Indy. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben Schwierigkeiten da, also es gibt ja so Landing-Spots, wo die Leute Bock drauf haben. Ich glaube, dass die Colts nicht dazu gehören.
Und glaubst du, die Colts würden das Risiko eingehen? Weil Prescott kommt jetzt von einer Verletzung zurück, wie man es drehen will. Es ist auf jeden Fall ein Risiko dabei. Ich fand, letzte Saison haben sie schon quasi die sicherste Variante genommen. Haben Philip Rivers wussten, der ist nicht mehr hat nicht mehr den dicksten Arm, aber der kann noch solide abliefern, was er auch gemacht hat. Und sind da lieber mit der sicheren Variante gegangen. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie die Situation jetzt ähnlich angehen, dass sie halt suchen Quarterback, der einen hohen Floor hat und quasi vielleicht ein besserer als Mittelschicht von den Quarterbacks mitspielen kann, vielleicht da ein bisschen oben mit dabei, aber dass sie jetzt nicht unbedingt einen Star-Quarterback auch suchen. Genau.
Sowas wie Bridgewater von den Panthers, sowas finde ich auch so ein Name, den ich mir gut vorstellen könnte, der da hingeht, hat ordentlich abgeliefert, war okay, war jetzt nicht sensationell, die Panthers sind irgendwie nicht richtig happy.
Ja, aber das finde ich zu wenig. Also die sind ja wirklich dran eigentlich, die Colts. Also die brauchen ja eigentlich gefühlt nur mal so einen richtig geilen Quarterback.
Und ja, aber, Teddy Bridgewater, aber, ja. Aber also aus der Kategorie hast du einige Teams, die sagen, die brauchen eigentlich nur, frag mal die 49ers, richtig geilen Quarterback, ja. Und sicher im Super Bowl. Ich glaube, genau das ist das Problem. Also vielleicht nochmal dann einen Schritt zurück. Wir haben einfach eine Situation, dass wir zu wenig gute Quarterbacks haben und dass jetzt 3, 4, 5 wirklich starke zurückgetreten sind, kurz davor sind zurückzutreten, schlechter werden. Und ich glaube, gerade das macht diesen Quarterback-Markt so interessant. Mhm. Und ich glaube, die werden nicht alle happy. Deshalb, also, wieso haben die Rams so schnell Stafford sich geholt? Weil die Angst hatten, dass sie am Ende da stehen und keinen kriegen und mit Goff wieder in die Saison gehen mussten. Das heißt, da war die Neediness so groß, dass sie gesagt haben, schnell den Deckel drauf machen und hey, die nehmen auch sogar unseren ganzen Cap mit und wir sehen einigermaßen gut aus. Also, das war echt so ein Gefühl von Panik, und das ist bei den Rams ja öfter so, die haben ja viel weggegeben für Panik-Trades, wenn man sich das mal so anguckt. Und das ist genau, also Brandon Cooks, ein typisches Beispiel dafür, viel zu teuer, relativ schnell wieder weg, hat im Super Bowl den Ball fallen gelassen. Und genau solche Sachen haben die, also der Markt wird einfach spannend und es dauert nicht lange. Und ich glaube, die Sean-Watson-Situation, vielleicht jetzt auch ein bisschen Wilson, führt dafür, dass die Leute erstmal abwarten, weil sie vielleicht dann einen Shot haben, dann direkt danach was günstig zu kriegen. Also es ist eine ganz spannende Situation gerade. Da muss nicht viel fallen und das wird ganz viele Trades geben und ganz viele Richtungen geben.
Wir haben vorhin gelesen, Remo, aber
hier Christian Zander, lustig, die QB-Football-Raterei, diese Folge müsste man sich vor dem ersten Spieltag nochmal anschauen. Ich glaube auch. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Diamanten dabei, die Männer.
Aber das ist ja das Schöne, das bringt, und euch ja offenbar auch, das bringt halt wahnsinnig Spaß, darüber zu sprechen. Und das ist ja nur eine Momentaufnahme. Ja. Kommen wir zu den Texans, also die größte Baustelle wahrscheinlich, auch selbst geschaufelt. Kein First-Round-Pick, ein Quarterback, der auch gern weg wollen würde, was man so liest, auch nicht mal mehr ans Telefon geht im Moment, noch nicht mit dem neuen Headcoach gesprochen hat und die Texans sagen ja, aber wir geben ihn nicht ab, also da sind die Fronten stark verhärtet. Wen sehen wir da denn als Starting-Quarterback, was meinst du? Ist ein bisschen ungerecht, ist Mitte Februar, ist noch ein bisschen hin bis dahin.
Aber also es wird nicht der Sean Watson sein, also ich bin mir sehr, sehr sicher bei all dem, was da gerade mal, der sitzt das aus, wenn er da gezwungen wird, da zu bleiben und
spielt nicht, meinst du?
Mit so einem Le'Veon Bell-Effekt, der wird ganz klar, also das ist der Punkt, wo wir sehen, ist es eine Quarterback-Liga oder ist es eine Franchise-Liga weiterhin, wer entscheidet, das wird daran brechen und genauso Le'Veon Bell, glaube ich, dass der Sean Watson ein Typ ist, der sein Value weiß, der im Gegensatz zu Le'Veon Bell, der noch 3, 4 Jahre vielleicht dann Intos hatte und wusste, okay, ich gehe ja ein großes Risiko an, der Sean Watson wird noch 15, vielleicht sogar länger Jahre spielen, dann ein Jahr auszusetzen und ein schönes Leben irgendwo in Miami zu haben, das kann der sich leisten, dafür wird er genug Geld verdienen, dafür hat er schon genug Geld verdient. Ich glaube, der wird einmal das Exempel statuieren, wenn die Texans das nicht durchsetzen. Und ich glaube, der Casario, der von den Patriots gekommen ist, der ist clever genug, das einzuschätzen. Und
bringt er vielleicht Cham mit?
Ich glaube, Cham wird er nicht mitbringen. Hättest du Brady gefragt vom Jahr, hätten wir diskutieren können. Aber ich glaube, Cham, da hat er keine Verbindung zu. Aber auch da vielleicht sowas wie ein Garoppolo. Also ich kann mir vorstellen, dass die 49ers auch irgendwie Bock haben auf Watson. Ich glaube, dass die Texans darauf warten, dass da jemand kommt, der ihnen einen Quarterback mitliefert. Ob es ein Darnold ist, ob es ein Tour ist, ob es ein Garoppolo ist. Irgendjemand, wo die ein bisschen Fantasie haben, wo der Headcoach auch sagt, das fühlt sich an nach was Gutem. Also 2, 3 First-Round-Picks plus ein Quarterback. Ich glaube, das wird der Preis sein, der am Ende da weggeht. Da ein bisschen Zukunft zu haben, der muss jung sein, der muss ein bisschen was drauf haben, für die eine Sicherheit geben, das wird am Ende der Preis sein und es wird nicht Watson sein, der im Trikot der Texans antritt.
Sagen wir so, Jimmy und 3 First-Round-Picks können wir machen.
Wenn ihr auch erstmal zusammenkramen müsst, es sei denn, man verteilt es über mehrere Jahre.
Ja klar, über mehrere Jahre. Also das ist, weil man muss davon ausgehen, dass wenn du Watson in das Team beispielsweise bei den 49ers jetzt stecken würdest, dass die First-Round-Picks in den nächsten Jahren keine besonders hohen sein werden. Und dann ist es doch am Schluss wurscht. Also wenn du die nächsten 3 Jahre für einen Quarterback, der so jung ist wie Watson, opferst quasi im Draft und einen Quarterback, den du dann eh nicht mehr brauchst, dann es wäre, glaube ich, ein Traumszenario für 49ers-Fans, wenn sie niemanden aus der Defense damit draufpacken müssten. Ich glaube aber, dass es Teams gibt, die halt wesentlich mehr geben können und auch dann wahrscheinlich geben würden. Und bei den Texans weiß ich gar nicht, ob sie dieses Jahr unbedingt einen Quarterback, also jeden Quarterback, den du dem Team dahin stellst, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, noch ein weiterer Punkt, warum Watson nicht spielen sollte bei den Texans, weil das ist ja ein Selbstmordkommando. Ja, also die haben gar nichts. Sie haben keine Waffen, die haben keine O-Line, die haben gar nichts mehr. Und von daher ist das, kann ich mir gut vorstellen, dass Watson wirklich sagt, wenn er gezwungen wird, dass er nicht spielt, so wie Daniel sagt. Und kann mir aber auch vorstellen, dass die Texans sagen, so nächstes Jahr, da ist eigentlich wirklich egal, wen wir hinstellen. Da holen wir irgendwen. Weil das wird einfach gar nicht.
Moutinho schreibt, Cham nach Houston, Draft 2022 picken die Texans dann an 1 den neuen Franchise-Quarterback. Also Tanking vor wen auch immer, können sich die Texans.
Ich glaube nicht, dass Cham noch ein Jahr ohne Familie irgendwo anders weit weg macht. Seine Familie wird nicht nach Houston gehen, würde ich ausschließen.
Lebt die immer noch in Carolina?
Ich glaube, die lebt immer noch in Carolina. Die lebt aber auf jeden Fall ja an der Ostküste. Und ich glaube, dass Ostküstenteams für ihn noch so denkbar sind. Ich glaube nicht, dass der nach Texas geht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, die Jaguars haben wir noch. First overall pick. Trevor Lawrence hatte sein Pro Day. Urban Meyer war vor Ort. Er hat einen Wurf, zumindest den wir gesehen haben, abgefeuert. Dann kam erstmal die Meldung OP und 5 Monate Pause. Den holen sie aber trotzdem, oder?
Den holen sie trotzdem. Ich bin ganz happy. Und das ist ein ganz kurzer Nebensatz, dass sie den komischen Co-Trainer, den sie da geholt haben, wieder ganz schnell wieder weggeschoben haben. Und dass da die Kultur in der NFL jetzt so weit funktioniert, dass sowas nicht mehr durchgeht. Also das ist mal positiv. Ist natürlich ein unfassbar unsägliches PR-Zeichen der Organisation. Dazu dann noch die Verletzung von Lawrence. Nicht an der Wurfschulter. Von daher glaube ich, ist das in Ordnung und ist kein Fragezeichen und macht da nichts unsicher. Trotzdem, sag ich mal, in den letzten 2, 3, 4 Tagen haben die Jaguars sich jetzt nicht clever gezeigt und haben versucht, ein bisschen mit den Texans zu konkurrieren in der PR negativ.
Mein Traum wäre, wenn sie Lawrence holen und Cham als Ersatz, weil dann könnt ihr euch drauf verlassen, dann hole ich mir ein Jaguars-Trikot, wenn Cham da hinten drauf steht. Wenn mit mir
Jaguars das. Aber du machst so ein Custom, wo Cham wirklich steht, oder?
Ja, das lasse ich dann Jaguars-Trikot und Cham hinten drauf, das wäre ein Träumchen. Aber
wenn Sam Ficken dann noch als Kicker hingehst, bist du happy, oder?
Nee, das feiere ich nicht.
Du bist traurig.
Das ist dem Herrn zu profan. Ja.
Ja, also.
Aber
Lawrence, Remo, Lawrence Punkt, so wie Flo R. schreibt?
Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man muss zumindest erwähnen, dass die Jaguars den attraktivsten Deal machen könnten mit den Texans, glaube ich. Weil wie viel ist der First Overall-Pick dieses Jahr wert? Wie viel First-Rounder? Also ich würde sogar sagen, der Trevor Lawrence alleine ist beispielsweise den Texans wahrscheinlich mehr wert als die nächsten drei First-Rounder der 49ers beispielsweise.
Wenn sie, und sie haben zwei First-Rounder, die Jaguars. Und sie haben fünf in den ersten zwei Runden.
Wieder sage ich Vetokarte. Deshaun Watson wird sagen, da möchte ich nicht hin.
Das kann natürlich sehr gut sein. Aber
aus Texans Sicht bin ich hundertprozentig bei euch. Macht total Sinn. Aus Jaguars Sicht macht es total Sinn. Das ist das Böse dieser No-Trade-Clause, die es da gibt. Deshaun Watson wird sehen, möchte ich bei so einem Franchise ohne große Fankultur in den USA, irgendwo halb zwischen London, haben nicht so richtig geilen Team. Ich finde deren Quarterback-Situation im letzten Jahr war gar nicht so schlecht. Also ich finde, da sah noch ein Quarterback ganz gut aus und trotzdem hat man nicht viel gerissen. Die Zeiten von Saxonville sind irgendwie einige Jahre vorbei. Das tut sich Deshaun Watson nicht an.
Ja, gut, da gehe ich mit. Zu Flo und Kevin Betten, die noch schreiben, innerhalb der Division Star Quarterback abgeben ist nicht. Ich glaube aber, wenn du dann safe quasi deinen nächsten Star Quarterback hast, wovon ja alle ausgehen, dass Trevor Lawrence ist, glaube, dann macht man Ausnahmen. Also es kommt immer darauf an, was du in Return kriegen kannst. Und wenn das mit Abstand das, wenn du dir ausrechnest, dass das das beste Angebot ist, dann musst du das halt auch entertainen, auch wenn es in deiner Division ist.
Wie so vieles in der Footballerei hat das, was wir uns vorgenommen haben, nicht geklappt. Wir werden nicht bis 7:45 fertig sein. Ich dachte eigentlich wirklich, dass wir es schaffen, aber wir haben immerhin schon Halbzeit. Also wir müssen ein bisschen verlängern. Falls noch jemand Pipi machen muss oder neues Bier braucht, dann schnell los. Wir kommen zur NFC East, Washington. Alex Smith ist da, Taylor Heinicke hat verlängert. Wer wird da der Starting Quarterback, eurer Meinung nach, in der kommenden Saison? Stand jetzt?
Ich glaube, die Farben versuchen so ein bisschen die Mahomes-Situation nachzuempfinden und Alex Smith als, sag ich mal, Senior Quarterback an Seite eines Jüngling, der Talent hat und wo man sich hofft, dass er sich entwickelt. Also ich glaube, Heinicke wird Starting Quarterback, aber immer mit Alex Smith als sein Guardian und der Unterstützung. Das wäre so mein Gefühl, was ich habe. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern.
Obwohl er eigentlich nur ein gutes Spiel gemacht hat, weil er alle im Playoff-Spiel so überzeugt hat?
Also ich glaube, das ist gar nicht der Grund. Dieses eine Spiel, das er gut war, fair enough, ist nett, aber ich glaube, die sehen wir jeden Tag im Training. Also ich glaube, die haben ein anderes Bild von ihm und Ron Rivera ist dann auch erfahren genug zu sagen, das passt für mich, das sieht richtig aus und genau in die Richtung wird er gehen.
Einspruch, Remo?
Also für mich ist es tatsächlich, man hat es bisher einmal, haben wir es gesehen, dass Taylor Heinicke was kann, das haben schon viele Quarterbacks einige gute Spiele gehabt, die keine gute Karriere hatten. Ich glaube, die Redskins sollten sich auf jeden Fall auch mal umschauen, was noch so möglich ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie auf jeden Fall mit Heinicke ins Jahr gehen, zumal sie jetzt auch nichts haben groß, was sie anbieten können, glaube ich, für einen Quarterback. Und ich weiß nicht, wie attraktiv aktuell das Football-Team noch ist für potenzielle Free Agents.
Gut, New York Giants, Daniel Jones, für den sie damals extra einen sehr frühen Draftpick investiert haben. Halten Sie an ihm fest?
Ich glaube, die Probleme der Giants liegen nicht am Quarterback. Sie vertrauen ihm weiter, auch wenn er teilweise ein bisschen Fehler auch hatte, ein paar Mal ausgerutscht ist, bleiben die weiterhin, glaube ich, an Daniel Jones dran und würden den erstmal drin lassen. Es ist super ruhig um die Giants.
Ja, man hat gar nichts auch drum.
Das ist vielleicht liegt es an Kuhn, der jetzt dahin gewechselt ist und da ordentliche Arbeit macht, die PR-Leute müssen einzuschüchtern und alles ruhig zu kriegen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die weiter mit Daniel Jones gehen und da versuchen, was aufzubauen, ein Ziel haben. Und da bin ich wirklich gespannt, in welche Richtung die im Draft gehen.
Ich glaube, das Problem der Giants ist bei der Daniel Jones-Situation, dass sie dann doch zu weit hinten sind im Draft, um davon abzurücken. Ich glaube tatsächlich, dass sie, wenn sie unter den Top 6 gewesen wären, dass sie sich dann sehr stark damit auseinandersetzen müssten, ob sie einen neuen Quarterback draften. So wie es jetzt aussieht, glaube ich auch, dass sie zumindest das Jahr, ich glaube nicht, dass sie völlig zufrieden sind mit der Quarterback-Situation, aber mehr schlecht als recht, glaube ich, dieses Jahr mit Daniel Jones noch gehen werden.
Die Cowboys, da geht es natürlich vordergründig erstmal nur um einen Namen, Dak Prescott. Einigen die sich noch oder trennen die sich endlich?
Ich glaube tatsächlich, dass sie sich noch treffen. Ich glaube, Dak Prescott wird nächste Saison bei den Cowboys spielen. Ich glaube, dass Jerry Jones und Dak ganz gut sind miteinander und vielleicht spielt die Verletzung sogar Jones in die Karten. Ich glaube, dass sie ihm einen sehr, sehr guten Vertrag anbieten werden, der vielleicht nicht so hoch liegt, wie er es am Anfang der Saison gerne gehabt hätte, als er auf Kurs 6000 Yards war. Aber
die Frage ist ja, wann? Also wann kommt denn da jetzt mal Bewegung rein?
Also ich glaube erstmal, er wird keinen Franchise-Tag mehr kriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist, glaube ich, bei 37,7 Millionen bei ihm. Das ist zu viel. Also das, damit wäre er, glaube ich, fast der bestbezahlte Quarterback im nächsten Jahr, weil Mahomes noch relativ wenig bekommt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wäre schon beeindruckend. Ich glaube auch, sie einigen sich. Es gibt ein paar Argumente dafür, dass das deutlich weniger ist, als es vielleicht vor einem Jahr gewesen wäre. Oder die Forderung von Prescott gewesen wäre aus Corona-Sicht, aus dem fallenden Salary Cap, aus seiner Verletzung und der Situation, die man allgemein hat. Aber ich glaube auch, dass sie sich einigen, das passt gut zusammen. Elliott Prescott, ich glaube auch, dass die Auftritte von Dalton und dann sozusagen weiteren Quarterbacks im Trikot der Cowboys gezeigt haben, dass die Cowboys auch Prescott schätzen können und dass er mehr als nur sozusagen ein gut gehüteter Quarterback ist, der seine Leistung bringen kann, weil er gute Nebenmänner hat, sondern auch wirklich Leistung bringt. Das hat müssen seine Verletzungen dann auch positiv für ihn gezeigt. Sie werden sich einigen, sie werden damit weiterarbeiten und gucken, dass sie ein Titelfenster aufmachen. Also ich glaube, die hoffen, dass sie eben dann drumherum so viel setzen können, dass sie dabei dann wieder eine Chance haben, mitzumachen. Und das wäre schon spannend zu sehen. Also ich glaube, da gibt es viele, die hoffen, dass das Tandem dann funktioniert.
VB schreibt, er hätte gerne mal ein Statement von uns zur Problematik Clubhouse. Da können wir gerne noch drüber sprechen, finde ich, weil wir euch natürlich auch erklären, warum wir da relativ aktiv sind im Moment. Aber lasst uns das am Ende dieser Sendung machen. Bleibt gerne dran, VB. Dann haben wir noch die Eagles. Carson Wentz ist jetzt schon, glaube ich, 85 Mal gefallen, der Name. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jalen Hurts da jetzt tatsächlich Nummer 1 wird? Ich finde es nicht abwegig.
Zuerst, Remo?
Ich finde es auch nicht abwegig. Ich glaube, das sind die zwei Optionen, die die Eagles sich gerade überlegen. Tatsächlich sind entweder nochmal es mit Wentz weiter versuchen, wofür es, glaube ich, einige Stimmen auch innerhalb der Franchise gibt, in der Organisation. Und das andere Lager ist, glaube ich, tatsächlich soweit zu sagen, wir versuchen es jetzt mit Jalen Hurts. Und ich glaube, dass sich bei den Eagles da aktuell nicht nochmal groß umgeguckt wird, dass die zwei Optionen sind, auf die man gehen würde.
Wir sind ein bisschen grün, schreibt Florian. Sven, hast du dafür eine? Ich wollte es nur weitergeben. Vielleicht müssen wir aber auch gleich spucken. Das kann natürlich auch sein. Gut. NFC West, da kommen wir jetzt tatsächlich mal zu Russell Wilson. Auch der stand ein bisschen im Fokus in den letzten Tagen, hat ein Interview gegeben.
Wollt ihr nicht noch was zu den Eagles sagen?
Bitte?
Wollt ihr nicht noch was zu den Eagles sagen?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, sie haben einfach eine für sich aus ihrer Sicht eine komfortable Situation mit Wentz und Hurts. Ja. Ich glaube, es gibt bei den Ownern schon Ärger darüber, dass Wentz aus deren Sicht keine richtige Chance gegeben worden ist. Das wurde ja auch nie so richtig dementiert bei der Entlassung. Ich glaube, Wentz kriegt eine Chance. Am Anfang der Preseason mit Hurts zu competen und zu gucken. Gleichzeitig, wenn ein gutes Angebot reinkommt und sie was bekommen, wo sie glauben, dass sie mit Hurts als den neuen Franchise-Quarterback weitermachen können, dazu was aufladen können, ob es Picks sind, ob es ein Spieler ist, der interessant ist, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das auch annehmen und sagen, okay, lassen wir Wentz ziehen, weil wir haben irgendwie einen guten Gegenwert bekommen. Aber aktuell werden die ganz klar sagen, wir bleiben bei beiden und wir vertrauen den beiden und das ist das Tandem, mit dem wir arbeiten. Und einer von beiden wird sich durchsetzen. Also das,
Können wir jetzt über die NFC West endlich sprechen?
Und deine Meinung zu den Eagles jetzt nochmal hören?
Auch noch. Nee, ich finde, ihr habt euch doch, also ich kann euch da nur zustimmen. Also
okay.
Man kann es so runterbrechen auf ideale Positionen, die Eagles haben. Sie haben eine potenzielle Nummer 1 und sie haben aber auch noch gutes Trade-Material in der Hinterhand.
Ich glaube, sie sind super glücklich, dass sie Foles letztes Jahr nach Chicago abgegeben haben.
Also man weiß nie, bei den Packers hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass sie so früh einen neuen Quarterback draften. Also es würde mich aber überraschen, wenn die Eagles mit ihrem ersten Pick noch einen Quarterback draften. Aber das weiß man in dieser
Liga.
Ich will jetzt über Russell Wilson sprechen.
Vielleicht Wentz zu den Bears für Foles und Foles dann doch wieder bei den Eagles. Ja. Nein. Okay.
So, ja, ich habe ein Interview mit Russell Wilson, was so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Mich frustriert ist, so oft getroffen zu werden. War ja der meistgesackte Spieler. Ja, natürlich wird das dann irgendwie wieder hochgehangen, aber bis dato stand Russell Wilson ja so gar nicht im Schaufenster. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Hawks und die und Russell Wilson eventuell getrennte Wege gehen? Es soll ja auch gleich schon Teams gegeben haben, die aufgehorcht haben. Hey, genau. Hey, der. Ja. Ach, wir könnten uns den gut vorstellen.
Also ich glaube, es gibt kein größeres Zeichen für die Seahawks, den Trade nicht zu machen, wenn da direkt drei Teams aufspringen. Ich glaube, dass das war Politik. Also ich glaube, dass einmal darf man sich so hochhängen dann am Ende. Aber ich glaube, dass Russell Wilson klar machen wollte, hey, ja, es ist super, was ihr da macht, aber ihr müsst an mich denken und ihr müsst mich schützen und ich habe Angst um meine Karriere, wenn ich so eine O-Line habe. Und ich glaube, dass die Härte dabei ist, dass, glaube ich, kein anderer Franchise so viel investiert hat in die O-Line in den letzten 10 Jahren wie die Seahawks. Unfassbar viele Draftpicks, unfassbar viel getradet und trotzdem es nicht schafft, da eine gute, stabile Basis hinzukriegen. Und ich glaube, dass das war für ihn ein Zeichen. Ich glaube, dass Russell Wilson bei den Seahawks retiren wird. Der bleibt eine Legende da und ist für die super, super wichtig. Aber natürlich, also diese Vergleiche mit dem Mahomes-Anfang, MVP geworden, Super Bowl gewonnen, Super Bowl verloren und nach den 3 Jahren ist irgendwie nicht mehr viel an dem Niveau gekommen, ist natürlich für ihn ein Zeichen. Und ich glaube, er hat das Gefühl, als Captain, als der Anführer der Hawks müsste jetzt reingehen und mal ein Zeichen setzen und sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen was verändern. Wenn wir so weitermachen, dann verlieren wir immer irgendwann in irgendeinem Playoff-Spiel. Und wenn man sich anguckt, was die anderen machen, die machen Besseres und die kriegen bessere Spieler auf die Reihe. Und ich glaube, genau das Zeichen setzt er. Ich glaube nicht, dass er ein Team findet im Trade, das ihm so viel Potenzial hat wie die Seahawks. Und wir sehen da auch rechts oben bei uns hier ganz, ganz präsent in der Footballerei, der wird da bleiben und dem Trikot
das Trikot steht. Das muss mal gewesen sein.
Und das wird so weitergehen, aber der möchte, dass sich was verändert und ist unzufrieden. Und ich glaube, diese Unzufriedenheit, wenn man sie mal mit Brady vergleicht, die ist sehr wertvoll und ist wichtig für die Seahawks.
Du hättest den wahrscheinlich gern weg aus der Division, Remo, oder?
Ja, klar. Also als Quarterback ist der sensationell. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass er mir als Typ nicht so gefällt. Also solange der nicht bei einer Super Bowl-Parade mal die Lombardi-Trophy wirft und vom Boot getragen werden muss, quasi ist er bei mir immer noch unten durch. Aber ich weiß auch nicht, wie viel man daraus machen muss, wobei ich es schon, also er hat ja auch bei der Dan Patrick Show gesagt, dass da haben sie ihn gefragt, wie seine Zukunft aussieht und er meinte, keine Zukunft ist sicher, das ist wohl eher eine Frage, die er an die Seahawks richten müsste. Und Russell Wilson ist ja jemand, der immer wirklich alles nach Skript quasi sagt. Dem kannst du ja, der hat quasi ein Buch mit Antworten, die er immer runterrattert für jede Frage. Und das war zum ersten Mal gefühlt so ein bisschen außerhalb dieses Skripts. Deswegen haben, glaube ich, auch nur so viele aufgehorcht. Wenn es irgendwer anders sagen würde, dann würden alle sagen, ja klar, ist eine Frage fürs Team. Jeder kann getradet werden. Ich glaube auch am Schluss bleibt er bei den Seahawks, also die Seahawks wären blöde, wenn sie ihn abgeben würden. Und er nutzt wahrscheinlich auch schlauerweise die Situation gerade aus, die Wilson schafft für alle Franchise-Quarterbacks quasi, zu sagen, ey, wir haben auch eine Stimme und man kann, wenn wir die Franchise oder wenn ich die Franchise auf meinen Schultern so lang tragen muss, dann brauche ich Hilfe, ansonsten bleibe ich nicht ewig hier. Und ich glaube, jetzt ist so eine Situation, wo es vielen Teams in der Liga vielleicht bewusst wird. Das nutzt Wilson, glaube ich, auch aus. Aber er hat ja eigentlich eine, bis auf die O-Line jedes Jahr, eine recht komfortable Situation da in Seattle. Jedes Jahr spielen sie Playoffs. Die Defense hat sich jetzt zum Ende gesteigert und er hat immer eigentlich viele Waffen gehabt, die er anspielen kann. Und von daher glaube ich auch am Schluss spielt Russell Wilson weiterhin bei den Seahawks.
So, dann haben wir die Rams. Die haben ja gerade ein Trade gemacht. Matthew Stafford wird da jetzt Quarterback sein. Häkchen.
Häkchen.
Dann haben wir die Cardinals mit Kyler Murray. Häkchen.
Definitiv.
Und die 49ers, da haben wir jetzt schon sehr oft drüber gesprochen, dass Remo durchaus bereit wäre, mit sich handeln zu lassen, wenn denn das Angebot stimmt. Richtig?
Ja, wenn die McNair-Family hier anrufen sollte, ich wüsste nicht warum, aber fragen sollte, ob wir das machen, Jimmy G und 3 First-Rounder, dann meinen Segen haben sie.
Dann springen wir in die NFC North, sind bei den Packers. Da kann man, glaube ich, die Situation, in der sich Russell Wilson jetzt gerade befindet, mit der von Aaron Rodgers vergleichen, der ja auch so ein bisschen mit seinem Abschied kokettiert hat. Jetzt hat man aber schon länger nichts mehr davon gehört. Da kann man, glaube ich, auch einen Häkchenstand jetzt drunter machen. Oder meint ihr, da kommt nochmal Fahrt?
Ich glaube, die Situation ist ein Tick anders, weil die Packers letztes Jahr einen designierten Nachfolger gepickt haben und damit ja schon irgendwas haben, wo sie wissen, da soll sich jemand aufbauen. Rodgers selbst, glaube ich, hat 2 oder 3 Jahre noch als Backup gespielt, bevor er dann sozusagen von der Leine gelassen worden ist. Der weiß also, dass er auf jeden Fall noch 1-2 Jahre hat und dann werden sie irgendwann entscheiden, ist es der Nachfolger, ist Love der Richtige oder was passiert da? Und ich glaube, dass...
Das fällt mir jetzt erst auf, wenn J.J. Watt zu den Packers geht. Das Lied von Hathaway, What is Love? Das ist ja perfekt für die Packers dann. Dann haben sie Watt und John Love.
Ja.
Entschuldigung. Kopfkino.
Also am Ende glaube ich, dass solange die Packers dem Rodgers ein Team hinstellen können, mit der er einen Super Bowl gewinnen kann, wird er da bleiben und die Chance nutzen, weil das Team kriegt da woanders nicht so schnell zusammen. Also, da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, was beide glücklich sind. Also wir hatten letzte Woche in der Gerüchteküche auf Clubhouse, würde ich jedenfalls gleich noch reden, bevor sich jetzt jemand aufregt, haben wir darüber geredet, dass es so ein unglaubliches Angebot gab mit Texans, 49ers, er war noch dabei, Raiders und Packers am Ende und einmal lustiges Karussell und Watson würde bei den Packers landen und Rodgers würde zu den 49ers gehen, was glaube ich, da wären die beiden Teams auf jeden Fall happy mit, das ist glaube ich ein feuchter Traum von vielen Packers-Fans, das wird nicht passieren.
Ja, bei zu den 49ers wäre ich auch d'accord und ich war auch dabei bei diesem, das war wirklich ein geiler Trade eigentlich, weil man von keiner Teamperspektive gesagt hat, ja, warum nicht? Die Texans haben, glaube ich, sehr viel Draftkapital bekommen.
Und Love, glaube ich.
Und John Love, genau.
Und John Love.
Ja.
Ja, es ist eine interessante Idee gewesen, aber ich glaube auch am Schluss ist eine Legende bei den Packers und bevor er woanders hingeht, obwohl Brady es vorgemacht hat, ich glaube nicht, dass er so versessen quasi ist. Und dann hängt er vielleicht doch eher den Schuh an den Nagel.
Kommen wir zu den Bears. Mitch Trubisky ist da Stand jetzt noch Quarterback. Ich glaube, sie müssten ihn Franchise taggen.
Ich glaube, er ist Free Agent. Also würde Free Agent werden, wenn sie kein Franchise Tag drauf machen.
Genau, aber sie werden ihn ja nicht Franchise taggen, oder?
Sie haben mit Foles und Trubisky jetzt so eine mittelmäßige Geschichte. Ich finde, die Bears sind in einer super schweren Situation, weil meines Erachtens haben die ein Team, was wirklich, wirklich stark sein könnte, wenn sie einen einigermaßen ordentlichen Quarterback hätten. Ich werfe da mal wieder Fitzpatrick rein. Auch da, glaube ich, war er noch nie.
Ja, also ich glaube auch, wenn die Bears jetzt nochmal Trubisky taggen würden, dann ist aber auch das Land unter, ey. Dann ist es wirklich...
Oh, nee. Also die Bears muss man auf jeden Fall, wenn man über die Quarterback-Situation aller NFL-Teams spricht, muss man die Bears beim größten Need auf jeden Fall in die Top 5 nehmen, oder? Also da muss ja auch was passieren.
Ja, und so viel ist nicht. Also so viel, was wo wir jetzt sagen, wir haben die Namen alle schon genannt. Wentz, Bridgewater, Fitzpatrick,
Derek Carr,
das sind ja überall die gleichen, die da irgendwie rumfliegen. Und die sind jetzt alle nicht so, dass du als Fan denkst, ey, wie geil, endlich ist der da.
Das stimmt. Ja, okay. Aber wir haben schon einige genannt und haben auch über die Bears gesprochen. Lass uns das hier zu Ende bringen. Die Vikings, Kirk Cousins, mit dem haben sie auch nochmal verlängert, bleibt. Häkchen, gut. Lions hatten wir schon bei den Rams, da ist jetzt Jared Goff da, Häkchen.
Nicht so klar wie bei den Rams. Ehrlicherweise, ja, ich glaube, die gehen mit Goff da rein, aber so richtig, ich glaube nicht, dass sie den wollten, sondern dass sie eher sozusagen was zurückhaben wollten von für Stafford, den sie, der klar gesagt hat, er möchte gehen. Also da so ein bisschen die Geschichte, wo wir vorhin mit Watt drüber geredet haben, das haben die Lions gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Goff noch weggeben und sich irgend sowas wie Minshew oder so holen. Finde ich super offen. Ich weiß es nicht genau. Ich kann nicht richtig einschätzen, wie sehr die an Goff hängen und wie stark sie ihn einschätzen.
Ich auch nicht. Ich glaube aber, dass die Lions ein ganz klarer Kandidat sind für einen Quarterback im Draft und dann einen Veteran davor setzen. Ob das dann Goff ist, der quasi ein Jahr den Bridge-Quarterback machen soll oder sie da noch jemand anders dann holen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, an 7 sind sie halt in einer guten Position, entweder für Fields oder Wilson vielleicht nochmal hochzugehen oder Trey Lance zu holen. Und ich glaube, dass sie da sie eh auch im Umbruch sind und das ganze Team eigentlich neu gestalten müssen, dieses Jahr bei einem Quarterback anfangen.
Dann kommen wir auch hier zur Süddivision als Abschluss und sind bei den Saints. Drew Brees ist noch nicht offiziell zurückgetreten, davon gehen ja irgendwie alle aus, aber noch ist es de facto nicht der Fall. Der Vertrag von Jameis Winston läuft aus, Taysom Hill haben sie ausprobiert, der bekommt wahnsinnig viel Geld und sie haben riesige Cap-Space-Probleme. Ich glaube, die sind bei minus 75 oder so gerade, also absurd. Also die Saints finde ich auch total spannend. Aber
sie haben, glaube ich, gerade schon irgendwie ein bisschen restructured bei Brees, wenn ich es richtig gelesen habe. Also die fangen an zu überlegen, wie sie es hinkriegen.
Wie wollen wir das eigentlich anstellen? Ich meine, es sind auch die Saints, also ja, auch ein Team, was eigentlich schon seit Jahren absoluter Super Bowl-Contender ist. Also die müssen jetzt auch eine große Lösung irgendwie präsentieren, oder? Mit Alvin Kamara und Co.
Naja, also bei denen tue ich mich wirklich schwer und habe Bauchschmerzen, wie das weitergeht, wenn Brees da weg ist. Ich glaube nicht, dass, also Winston hat sich für die jetzt auch nicht als Traumlösung ergeben. Das heißt, mit denen haben wir noch gar nicht geredet, ist für mich auch eine Free Agent Liste hier drauf. Der könnte auch für einige Teams interessant werden. Ich glaube, die gehen mit Hill, weil sie gar nicht viele andere Lösungen haben. Remo sieht das ganz anders, das finde ich sehr schön.
Nee, ich weiß auch nicht, welche andere Lösung. Ich glaube, ich habe nur die große Augen gemacht, weil Taysom Hill für mich keine Lösung auf Quarterback sein kann. Was der kann, haben wir gesehen, meiner Meinung nach. Der ist ein guter Gadget-Player, der irgendwie Spaß macht zuzugucken, wenn er jeden Snap bekommt, aber vom Center, dann ist das eine furchtbare Offense, weil das Passspiel nicht besonders stattfindet überhaupt. Ich finde auch, hier Flo schreibt noch, Mariota wird günstig Quarterback bei den Saints. Glaube ich nicht, wenn die Mariota haben wollen würden, könnten sie auch mit Winston gehen. Meiner Meinung nach wäre das dann auch die bessere Lösung.
Wäre irgendwie auch absurd, wenn ausgerechnet Marcus Mariota quasi der Nachfolger von Jameis Winston wird.
Aber Marcus Mariota ist auch nicht Free Agent. Also auch da müssten sie sogar wieder Draftkapital zu den Raiders, glaube ich, dann rein investieren. Ich habe auch Tyrod Taylor bei mir aufgeschrieben, der irgendwie vorstellen könnte, dass da was passiert. Vielleicht
auch Cam, dann kann ich auch Blake Bortles nennen.
Cam Newton.
Blake Bortles, genau, den habe ich noch gar nicht gedacht, das wäre geil.
Cam Newton, ja, wenn der wird auch keinen Riesenvertrag angeboten bekommen.
Aber Cam Newton, Alvin Kamara wäre schon ein ziemlich cooles Duo.
Ja, ja.
Auf jeden Fall gehört Saints auch zu den Top 5, also da muss auch irgendwie gefühlt was passieren.
Ja, aber also da bin ich eher sozusagen, also wenn ich jetzt im Front Office von den Saints wäre, würde ich mir echt, ich würde super gerne Mäuschen spielen und mal hören, wie die so planen, wie die, also wollen die jetzt noch ein Titelfenster aufmachen, so wie die Rams, das irgendwie jedes zweite Jahr wieder schaffen, da was rauszuholen und dann doch wieder ganz gut auszusehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaub,
ja, vor allem der den Capspace da verwaltet, wie viel der jetzt tricksen muss und wie viele Verträge der umstrukturiert muss, ja, damit die überhaupt irgendwas in der Hand haben, um irgendjemand irgendwas zahlen zu können. Also das ist ein spannender Job, glaube ich. Die
brauchen auch eine ordentliche Manager-App wie du für die Versicherung.
Ja, genau. Also der hat Urlaubssperre erstmal, glaube ich.
Aber der hat mich auch eingebrockt. Also der hat es ja dahin gekriegt, dass die bei minus 75
sind. Ja, wie heißt die Berufsbezeichnung, Patrick? Du weißt das. Wie heißen die Capspace-Verwalter?
Freaks.
Freaks, ja, genau. Dann musst du auch ein Jobprofil geben. Was machst du beruflich? Ich bin Capspace-Verwalter. Ja, irgendwas mit Specialist.
NFL Performance Specialist wahrscheinlich.
Ja. So, die Buccaneers. Brady bleibt noch ein Jahr. Häkchen oder passiert da noch was Wildes?
Das bleibt so.
Gut. Dann haben wir die Panthers noch mit Teddy. Bleibt das so?
Nee, spannend. Bleibt nicht so. Aber ich weiß nicht, was sie machen. Also auch da wieder gefühlt, man wirft immer die gleichen Namen rein. Fitzpatrick, Winston, why not? Ich meine, ich hoffe da einfach,
erstmal, dass Jam zurück.
Christian McCaffrey gesund wieder zurückkommt. Vielleicht fängt der dann an, wieder reinzugehen. Aber auch wieder ein Landing Spot für Watson, wenn man es ehrlich sieht.
Jetzt, wo du es gesagt hast, fände ich aber Jameis Winston gut. Da hätte der seine dritte Franchise in der Division. Das fände ich schon nicht schlecht.
Und das Interessante ist, wenn ich euch einmal kurz unterbrechen darf, weil welcher Name kurioserweise noch nicht aufgetaucht ist und über welche Franchise wir noch nicht gesprochen haben, das sind die Falcons und das ist der Name von Matt Ryan. Auch der wurde ja schon vor ein paar Wochen ins Schaufenster gestellt. Also vielleicht kommt jetzt so ganz am Schluss ja doch nochmal Schwung rein, weil die Falcons sich von Matt Ryan trennen.
Wäre spannend. Ich glaube, dann müssen wir aber tatsächlich bis zum Draft warten. Und die Falcons dann quasi einen wirklichen Favoriten haben im Draft und dann aggressiv da drauf gehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Allerdings könnte es natürlich sein, dass wenn die Falcons sich dazu entscheiden, jetzt einen Umschwung zu wagen und einen Quarterback zu picken, dass dann dieser Matt Ryan der Domino ist, der alles umstößt. Aber dann müssen wir, glaube ich, wie gesagt, noch sehr, sehr lange warten.
Ich glaube, Matt Ryan ist super spannend. Vor 5 Jahren noch irgendwie Matty Ice, total cool irgendwie bis in den Super Bowl gewandert, hat da klar geführt und das Ding eigentlich schon so in die Tasche gehabt und jetzt seitdem eigentlich nicht mehr wirklich gut abgeliefert. Also ein Team, also für mich sind die Falcons in diesem Jahr immer das Team, das gegen die Dallas Cowboys verloren hat, obwohl sie unfassbar klar geführt haben. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also am Ende ist nicht zugemacht. Es fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden dann sozusagen das Quäntchen, um wirklich erfolgreich zu sein. In der Division, in der sie sind, weiß ich auch nicht, wie das da aussieht. Also das hat sich alles völlig einmal gedreht. Die Situation ist völlig anders. Von daher, ich kann es mir schon vorstellen. Ich würde mir eher wünschen, dass sie einen neuen Quarterback holen und Matt Ryan den zur Seite stellen, unterstützen und der vielleicht unter Matt Ryan lernen kann. Das wäre irgendwie ein schönes Ende für die Partnerschaft, die sie da haben. Aber klar, wenn es da irgendwie Need gibt und sie kriegen da irgendwas Schönes, wieso nicht Matt Ryan zu den Bears zum Beispiel?
Ja, genau. Also für Matt Ryan ist das Problem, weil Flo, er hat es auch geschrieben, Ryan bleibt, uns wird ein QB gedraftet, um ihn hinter Ryan aufzubauen. In der Theorie ist es schön und romantisch, glaube ich, die Vorstellung. Aber du musst ja auch sehen, dass du jetzt für Matt Ryan, glaube ich, noch gut was abgreifen könntest. Und das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und gerade beim Football, Matt Ryan ist nicht mehr der Jüngste. Verletzungen passieren. Wenn der sich verletzt, dann ist statt vielleicht ein verzweifeltes Team, würde dir jetzt einen späten First-Round-Pick geben, kriegst du dann einen Drittrunden-Pick. Und das sind Welten vom Wert her in der NFL. Und,
würdest du dich über Matt Ryan freuen bei den 49ers?
Kommt drauf an, für was?
Wer für dich ein Upgrade zu Garoppolo?
Schwer. Ich glaube, wenn man das irgendwie switchen könnte, quasi, dass man für Garoppolo das gleiche kriegt, was man für Matt Ryan ausgeben müsste, dann würde ich sagen, ja.
Tofu1909 macht bei Twitch noch ein anderes Fass auf. Wurde schon über das Comeback von Andrew Luck gesprochen. kann ich mir... Also es ist tatsächlich nicht das erste Mal, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich irgendwas mit so Comeback Andrew Luck, diese drei Wörter irgendwo aufschnappe. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der zurückkehrt. Naja,
der Typ, also erstmal mal gucken, wie erreicht man den eigentlich? Der hat ja nicht mal ein richtiges Handy. Also das ist gar nicht so einfach, den irgendwie erstmal zu erreichen, wenn wir ihn wieder haben.
Hat er noch so Nokia-Knochen oder wie?
Der hat nie ein Smartphone gehabt. Hat er, glaube ich, ganz am Ende erzählt. Und ja, der ist ja auch wirklich, und das ist dann auch sein Charakter, völlig aus den Medien raus. Der hat keinen Bock auf den Medienkarussell, der hat keinen Bock, Experte zu werden, der möchte dann nirgendwo was mit zu tun haben. Und ich glaube, dass das ist insgesamt eine Situation, ich glaube, der ist eigentlich ganz happy, dass er da raus ist. Also ich glaube, dass dieser ganze NFL-Zirkus, der das Spiel geliebt, und ich glaube, der würde gerne weiterhin competen in irgendeiner Form. Ich glaube aber nicht, dass der Bock hat wieder auf die NFL und dass der auch ein ganz, also ich kann mir super gut vorstellen, während andere Quarterbacks nach Hause kommen, sich um die ganzen Kinder kümmern, glaube ich, dass der irgendwie super glücklich ist auf dem Land, sich seine kleine Farm aufzubauen, Selbstversorger zu sein und abends, keine Ahnung, bei Gitarrenmusik entspannt einzuschlafen. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen.
Bock drauf. Und er kann es sich sogar leisten. Ja. Ja. Schön. Haben wir es. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir produzieren gleich noch einen Boulevard, auch da geht es in die ähnliche Richtung, wie lange dauert eigentlich ein Rebuild in der NFL, da geht es natürlich auch um die wichtigste Position im Football, um den Quarterback, da geht es exemplarisch um die Jaguars und um die Jets, das könnt ihr euch am Mittwoch dann anschauen, das wollen wir jetzt gleich noch machen. Wir haben es fast in der Zeit geschafft.
Ein Thema,
ich bin gespannt.
War Clubhouse.
Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich bin
gespannt, was Patrick erzählt als Jets-Fan, wie lange ein Rebuild dauert.
Bitte?
Ich bin gespannt, auf was für einen Schluss ihr kommt, wie lange ein Rebuild dauert mit Patrick als Jets-Fan.
Ja.
New York länger als in anderen Städten.
Bei mir wächst zum Glück kein Bart,
der wird
ziemlich lang.
Okay. Ich soll dir sagen, bei ihm wächst kein Bart, der wird ziemlich lang. Genau, aber mit der Frage wollen wir uns mal beschäftigen und die Gerüchteküche werden wir natürlich auch weiterhin bemühen in der Montagssendung. Ich finde, das haben wir aber so einigermaßen knackig hinbekommen. Clubhouse, falls VB, hieß er glaube ich, noch dabei ist, erklären wir das gern. Seit es die Footballerei gibt, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, wisst ihr, legen wir einen großen Wert auf Interaktivität. Dann plötzlich kam diese Clubhouse-App auf den Markt und wir haben begeistert festgestellt, dass es dort die Möglichkeit gibt, nicht nur in Anführungszeichen das geschriebene Wort, wie hier jetzt während des Livestreams gibt, sondern dass man Leute auch virtuell auf die Bühne holen kann, um auch wirklich in den Dialog, in den richtigen Austausch zu kommen, dass man auch miteinander sprechen kann. Das haben wir ein paar Mal ausprobiert, das funktioniert gut. Der große Vorteil ist halt auch, dass wir das alle quasi von zu Hause, von der Couch machen können. Gestern hatten wir einen Talk über die neue ELF mit Alex Rösner von RAN, dem Chefredakteur, der saß halt in München. Daniel war dabei, ist in Hamburg, ich war dabei, ich bin auch in Hamburg. Dann war noch Caroline Kleffel dabei, die sitzt in Bielefeld. Also die hier alle erstmal in dieses Studio zu bekommen, ist nahezu unmöglich, vor allem in Corona-Zeiten. Wenn wir einen Talk machen mit 6 oder 7 Leuten, dann ist das ein Split-Screen. Also das ist auch nicht schön anzuschauen. Ja, es ist immer noch nur iPhone-only. Ja, es ist nur mit Invites. Aber da kann Daniel ja gleich was zu sagen. Auch das bekommen wir hin. Wir probieren uns da ein bisschen aus. Wir schließen keinen aus. Es soll auch kommen, dass die Talks, die da stattfinden, dass man die als Podcast verlängern kann. Also wir wollen da alles andere als eine Zweiklassengesellschaft. Aber das, was eigentlich in der DNA der Footballerei seit Anfang an steckt, nämlich mit euch im unmittelbaren Austausch zu sein, das bietet uns halt diese App. Und Chris Esala zum Beispiel war gestern auch noch dabei, der sitzt in Ingolstadt. Also es ist einfach ein kleiner Aufwand für schöne Talks und wir wollen da keinen ausschließen. Und irgendwann sind wir da alle drin. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, wenn sich diese App durchsetzt. Und es wird auch dann Real Life als Podcast zur Verfügung stehen.
Genau, ich glaube insgesamt, was nochmal ganz spannend ist, dass es einfach bestimmte Formate, die wir vielleicht auch so schon mal getestet haben, Anfang der Saison im Eröffnungsspiel, haben wir hier in der Red Zone mal zusammengesessen und ein Spiel angehört. Jetzt haben wir das am Ende der Saison mal im Clubhouse beim Super Bowl gemacht, was besser und einfacher funktionierte, weil man eben kurz mal reinschalten konnte, wieder rausschalten konnte. Das war, glaube ich, größere Unterhaltung. Ich glaube, was wichtig ist, die Footballerei verliert nichts auf den klassischen Kanälen. All das, was normal läuft, passiert ja auch weiter. Keiner hat vor, ins Clubhouse zu wandern und nur noch da zu machen, sondern wir versuchen so Spezialthemen wie die EFL oder ELF und wie kurze Interviews mit Experten, die dann da sind, die man da erreichen kann, da reinzusetzen. Schreibt mich gerne über Twitter an, schreibt die Footballerei gerne an, wenn ihr ein Invite braucht, wenn ihr ein iPhone habt. Wir würden sofort wechseln in eine andere App, wenn es die gleiche Funktionalität gibt. Wir wissen, dass auf Twitter mit Spaces gerade ein Beta-Test läuft, der auch dann sozusagen, leider Gottes auch, glaube ich, aktuell iPhone-only wäre, aber das wird sich bei Twitter schneller ändern. Clubhouse hat 10 Programmierer, die da arbeiten. Das ist das Problem, wieso die nur auf iPhone gibt. Die arbeiten auch an anderen Lösungen. Ich glaube, eine Desktop-Version kommt vor der Android-Version, aber die wird es irgendwann geben. Und dann wollen wir immer so wenig wie möglich Zugangsbeschränkungen. Das ist nicht irgendwie Onlyfans und wir wollen Geld dafür, dass wir irgendwas machen, sondern es ist am Ende was völlig Öffentliches und Freies. Und da soll es hinkommen und am Ende einen Mehrwert für euch bieten, mehr Formate, mehr Zeiten und einfach mehr Interaktionen, wo ihr mitsprechen könnt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir da sehen, und es bringt wirklich Spaß.
Ja. Aber wo du es gerade ansprichst, Onlyfans gibt es natürlich auch von der Footballerei, wo wir diverse nackte Bilder mit Football-Requisiten.
Immer machst du das? Das Thema ist mir neu, aber schön, dass du dich da endlich outest, auf Onlyfans zu sein.
Ja, das wäre schön. Immer schön die Ansage. Und hier noch bei Onlyfans, da gibt es noch ganz privaten Content. Nee, so weit ist noch nicht tatsächlich.
Sehr gut. Also, das ist kein Ausgrenzen, das ist einfach nur ein Ausprobieren und gerade dieser unmittelbare Austausch, euch auch zu hören, ist super. Also, wir haben schon lange irgendwie, sind wir am Tüfteln gewesen, wie wir das denn mal hinbekommen, waren bei WhatsApp-Sprachnachrichten schon vor 3 Jahren und so weiter, aber das ist alles nicht dasselbe. Und da wurde uns einfach eine Software vor die Füße gelegt, die wir jetzt gerade mal ausprobieren. Und gerade in Corona-Zeiten, wenn man irgendwie eine größere Runde macht, ist das halt ein Geschenk, weil man wird es gar nicht schaffen, alle an einem Ort irgendwie kurzfristig zu organisieren. Oder es wäre halt auch hässlich fürs Auge, weil es so eine Zoom-Konferenz, so einen Zoom-Konferenz-Charakter hätte.
Genau.
Sehr gut. Packen wir es, oder haben wir es, oder?
Yes.
Haben wir fast geschafft bis Viertel nach, aber nur eine halbe Stunde, das ist doch okay.
Ja, gut. Das geht auch.
Nächste Woche Montag gibt es uns natürlich wieder, wie generell in der Off-Season, 19 Uhr live auf YouTube und Twitch, auch als Podcast. Und genau, wenn ihr irgendwie Clubhouse-Invites braucht, schreibt uns an per Direktnachricht bei Twitter, dann bekommen wir das irgendwie hin. Das wird ja immer größer, das Feld da.
Ganz genau.
Sehr gut. Danke, Daniel.
Spaß gemacht.
Schön, dass du es noch geschafft hast. Mal sehen, wie wir nach Hause kommen.
Ich habe ein bisschen Angst, wie ich nach Hause komme, aber gucken wir mal.
Mal sehen, wann das sein wird. Remo, vielen Dank und viel Spaß beim Kochen.
Ja, danke. Euch auch.
Danke, Sven. Danke euch.
Bleibt gesund.
Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.